Das macht einen krank. Das Beste für einen Patienten immer die Kombination ist. Aber man hat eben mittlerweile die Möglichkeit, da viel mehr zu messen oder zu ermitteln oder zu gucken.
Ist es überall in unserem Körper?
Also die haben von Jahr zu Jahr bessere Werte, interessieren sich und lernen sehr viel. Sondern mach das mal, mach es mal bewusst. Mach das, was du machst, gerade mal bewusst.
Ich bin da wie ein Trüffelschwein auf der Suche nach Ursachen. Ich bin also Ursachentrüffelschwein.
Nur wir haben es verlernt, auch in der Medizin. Also wir haben bis zu 2000 Blutwerte, die wir machen.
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Lieber Dr. Andreas Schwarzl, ich freue mich mega, dass wir heute den Podcast machen. Ich stelle dir mal einmal ganz kurz vor, technisch, und dann bitte ich dich, dass du noch mal kurz was sagst. Du bist Facharzt bzw. Spezialist für Immunsystem, ehemaliger stellvertretender ärztlicher Leiter Lanzerhof Tegernsee, das kennt jeder. Gründer des Zentrums für ganzheitliche Medizin in Strassler in Dinghatting, südlich von München. Du bietest Diagnostik für mehreren Hunderten von Blutwerten. Also du hast da eine Tonne an Erfahrung, Hyperthermie, Infusionstherapie und vieles mehr. Was dich qualifiziert, also warum sollen wir dir zuhören oder warum ist das spannend? Ehemaliger Leistungssportler, medizinische Betreuung von Profifußballern, interdisziplinäres Team mit Psychoneuroimmunologen der Uni Innsbruck, Privatpraxis für Selbstzahler. Und deine Philosophie, Andreas, lautet, so wenig Schulmedizin wie nötig, so viel Naturheilkunde wie möglich. Diagnostik geht über Gefühl und Ursachen lieber wie Symptome. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute da bin. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und zum Intro, ja, also waren viele Sachen dabei, um es ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz zu sagen. Ich hatte einfach das Glück, dass ich an sehr vielen, sehr guten Kliniken für integrative Medizin und Naturheilverfahren viel lernen durfte. Also mein Team und ich, wir haben da sehr, sehr viel Erfahrung. Wir haben sehr viele Spezialisten aus dem Bereich und war unter anderem, wie du schon gesagt hast, am Lanzerhof Tegernsee in der Deutschen Klinik für integrative Medizin und Naturheilverfahren. War so die erste Klinik, die, wir werden ja später noch drauf zu sprechen kommen, die quasi die Naturheilverfahren, Naturheilkunde integriert haben. Wo sogar die Krankenkassen gesagt haben, boah, das funktioniert so gut, das zahlen wir präventiv, weil es so gut funktioniert. Aber auch im Krankenhaus für Naturheilweisen in Harlaching, wo wir sehr viel mit Hyperthermie gemacht haben, sehr viel Immunbehandlungen. Und das ist, was sehr, sehr viel Spaß macht und wo wir einfach sehr viel Erfahrung haben. Also wir haben Tausende von Patienten mit den unterschiedlichsten Methoden, die du aufgeführt hast, schon behandelt, haben sehr viel Erfahrung. Und es macht natürlich sehr, sehr viel Spaß, wenn man diese beiden spannenden Welten kombinieren kann. Also die Schulmedizin und die klassischen Naturheilverfahren, ein bisschen modernen Touch gibt, dass man nicht denkt, ah, da kommt einer mit Birkenstockschuhen, was ja jetzt auch wieder der Hype wäre, das wäre der Trend, wenn du als Arzt wiederkommst mit den Latschen. Ne? Und das ist, was wir in Strassler machen, im Süden von München, genau. Ja.
Spannend. Bevor wir technisch reingehen, mich interessiert immer, warum du Arzt geworden bist. Weil ich stelle mir das jetzt so vor, an Lanzerhof kommt man jetzt nicht einfach durch eine Bewerbung.
Absolut. Das Thema war, dass ich mit 15 viel Sport gemacht habe, Basketball gespielt habe. Ich war so mal deutscher Meister im Streetball, das war dieses 3 gegen 3 und habe mich damals schon immer beschäftigt mit, wie kann man die Getränke, also die Elektrolyte-Drinks selber optimieren, zusammenstellen, verbessern. Was macht die Ernährung beim Sportler? Warum ist es wichtig? Warum sind Supplements wichtig, wie funktioniert's? Und habe mich dann immer weiter auf das Thema spezialisiert, habe dann Medizin studiert, habe im Studium schon geguckt, dass ich diese breite Ausbildung der integrativen Medizin mit reinnehme, habe Kurse gemacht für Mitochondrienmedizin, Akupunktur, Homöopathie, Mikronährstofftherapie. Das wird an der Uni nicht unterrichtet, das ist immer das Problem, oder nur zum Teil. Und ich habe gesagt, ich will das auf einfach solide Beine stellen, dass ich sage, also ich mache die Ausbildung in dem Bereich und kombiniere es. Und dann ist es natürlich ein Prozess oder ein Weg. Das ist wie beim Fußballer, der anfängt in der Regionalliga, Landesliga und dann irgendwann vielleicht Bundesliga und dann Champions League. Und durch diese verschiedenen Stationen und immer mehr Lernen hat man das Glück, dass man natürlich dann sich einen Namen macht, aufmerksam gemacht wird oder aufmerksam wird auf dem Markt und dann rufen gute Kliniken an und sagen, wow, hast du nicht Lust zu uns zu kommen, weil das ist genau, was wir brauchen oder integrieren können. Und so war es tatsächlich im Lanzerhof dann auch oder bei den anderen Kliniken. Und das ist dann schon wirklich cool, wenn man dann auf Champions League Level dann integrative Medizin machen kann.
Spannend, was mich da interessiert, das hört sich ja so an, ja, du studierst und dann interessierst du dich für Elektrolyte. Was ist denn aus deiner Sicht so der springende Punkt, warum du da so dich von anderen unterscheidest, dass du, wenn du sagst Champions League, Lanzerhof, es gibt viele, aber wenn wir das als Beispiel nehmen, Warum, was hat dich von anderen unterschieden, dass du da hinkommst? Hat es da ein spezielles Event gegeben in deinem Leben, wo du sagst, da hat dich jemand entdeckt oder wo du, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist eine Mischung. Also du interessierst dich natürlich auch. Wir haben ja viel Profifußballer, also Bundesliga, Premier League oder andere Sportarten. Da, wenn du die fragst mit 15, dann sagen die natürlich, oh, mein Traum wäre bei Madrid, Bayern oder Barcelona zu spielen einfach. Und so ist es natürlich bei uns auch. Also du hast jetzt als Kardiologe oder Nephrologe oder Chirurg natürlich die High-End-Kliniken, also Charité oder natürlich rechts der Isar oder Heidelberg, wie auch immer, natürlich als Vision im Kopf. Das ist auch immer wichtig, dass man ein Ziel hat oder eine Vision. Und ähnlich ist es dann Naturheilkunde auch. Da gibt es ja die sehr guten Kliniken in der Schweiz oder in Deutschland oder die Lanzerhof-Gruppe, also gibt's ja mehrere, die wirklich High-End sind. Und das ist dann, wo man als junger Arzt sagt, wow, wenn ich da mal arbeiten könnte, wäre natürlich super cool. Ja, und
das war immer Ziel von dir?
Immer Ziel, ja. Das allerübergeordnete Ziel war jetzt nicht natürlich einer Klinikgruppe, Kette oder Praxisgemeinschaft anzugehören, sondern das übergeordnete Ziel, deswegen bin ich Arzt geworden, das war dann eine Frage, ist einfach, dass ich möglichst vielen Leuten helfen will, deswegen ist man ja Arzt und dass man sagen kann, man macht dieses Wissen der Naturheilkunde, was man ja zum Glück nicht patentieren kann, das ist ja das Tolle, das ist ja die Natur, kannst der Natur nicht patentieren, das stellst du einer breiten Masse zur Verfügung. Also mein Ansatz ist, dass wir halt sagen, ich will diese High-End-Medizin nicht nur dem DAX-Vorstand oder dem Geschäftsführer oder dem High-End-Menschen zur Verfügung stellen, sondern eben auch Leute wie der Frau Meier oder der Frau Müller, die sagen, also ich will jetzt da nicht 100.000 Euro ausgeben oder 10.000 Euro, was kann ich machen? Und das ist ja eigentlich unser Ansatz, der uns treibt, dass wir diese moderne Naturheilkunde einer breiten Masse zur Verfügung stellen.
Spannend. Du hast vorher ganz kurz erwähnt, nur so eine Zahl, wie viele Patienten du schon in deinem Leben vor dir gehabt hast. Kannst du eine Zahl nennen?
Ja, also das ist natürlich nicht so schwer zu berechnen. Also bei 50 Wochen im Jahr, wir Ärzte arbeiten ja davon fast 49. Und dann, wenn man rechnet, ja 20 Patienten am Tag mal 5 und dann kommt man auf zehntausende Patienten. Und das Tolle ist, da haben wir auch neulich drüber gesprochen, es gibt ja dieses 5.000 oder 10.000 Stunden Modell, dass du sagst, wenn du in irgendwas richtig gut werden willst, Gitarre spielen, Fußball, wenn du 10.000 Stunden Training oder Übung integrierst oder ihr habt ja auch die Erfahrung, dann kannst du es auf ein gutes Level bringen und das immer weit drüber. Also über 10.000 Stunden oder Patienten oder wie auch immer, es sind eher dann schon im Bereich 30, 40, 50.000 Stunden, aber das macht ja einen Experten dann auch aus.
Ja, spannend. Na, finde ich ultra spannend und das leitet mir direkt über zu Schulmedizin versus Naturheilkunde. Dein Leitsatz ist ja so wenig Schulmedizin wie nötig und so viel Naturheilkunde wie möglich. Was steckt da dahinter?
Ja, das Thema war, dass es früher, in der heutigen Zeit zum Glück nicht mehr so, weil es von Patienten mehr angefordert, nachgefragt, wir waren es immer die beiden getrennten Sachen, also entweder Schulmedizin oder Naturheilkunde. Die beiden Seiten haben sich dann immer bekriegt und gesagt, ja, das ist schlecht, alles, was der andere macht, geht gar nicht und bloß keine Medikamente nehmen oder bloß nicht pflanzliche Sachen nehmen. Lustig ist ja, dass wenn wir jetzt, keine Ahnung, Weinrindenextrakt nehmen, das ist ja ein pflanzliches Produkt. Da hat ja nicht die Pharmaindustrie gesagt, oh, wir finden jetzt da die Acetylsalicylsäure, ohne jetzt irgendwelche Hersteller zu nehmen. Das ist das typische Kopfschmerzmittel, wenn man da früh aufsteht und schlechten Rotwein getrunken hat zum Beispiel. Das ist ja ein Naturprodukt. Und die haben halt gesagt, wir nehmen dieses Naturprodukt, weil es entzündungshemmend ist und schmerzlindernd und so weiter. Also die Natur und die Wissenschaft haben eigentlich immer Hand in Hand gearbeitet. Und deswegen ist eine Kombination, wenn man einfach sich für die andere Seite interessiert, immer das Beste, dass man sagt, hey, wie arbeitet ihr, wie macht ihr das, vielleicht können wir von euch lernen, wie funktioniert das? Und das Ziel, und das ist mein Ziel, sollte immer sein, dass der Patient einen möglichst guten, schnellen, nachhaltigen Heilerfolg hat, das ist das eine, und natürlich möglichst wenig Nebenwirkungen. Natürlich schreiben wir auch mal ein Cortison auf, ein Antibiotikum, Schmerzmittel, wie auch immer, aber einfach gezielt. Und das ist das Tolle, der Trend geht davon weg. Also meine geschätzten Kollegen, die HNOs, hatten früher in den Leitlinien immer drinstehen, also Nasennebenhöhlenentzündungen, Halsschmerzen, wie auch immer, Antibiotika. Und das ändert sich sogar in den schulmedizinischen Leitlinien, dass einfach gesagt wird, nee, wir brauchen nicht immer ein Antibiotikum, sondern wir gucken, die Laborwerte sind natürlich moderner geworden und man sagt, ja, dann lass uns einfach einen CRP-Wert, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, oder einen Procalcitonin-Wert bestimmen. Und da haben wir recht schnell raus, ist es ein viraler oder ein bakterieller Infekt, wo wir gar kein Antibiotikum brauchen würden beim Viral. viralen Infekt. Und da ist einfach die Messtechnik besser, die Labortechnik ist viel besser und die Leute reden miteinander. Also es gibt jetzt auch schon natürlich seit langem Arbeitsgruppen, Interessensgruppen, wo die Schulmedizin sagt, wow, wir nehmen die Naturkundler mit rein und sehen, dass es am Patienten einfach einen besseren Effekt hat. Und das ist eigentlich das Ziel, wie es sein sollte. Deswegen finde ich es sehr gut.
Ja, spannend. Weil es ist ja, wird ja bestimmt die einen oder anderen provozieren. Es gibt ja also zwei Läger, die einen nur das eine, die anderen kombinieren es, andere wie. Also ich habe letzten Sommer eine Anekdote in der Klinik gehabt und da, wenn du natürlich einen Chefarzt vor dir hast, da gibt's, fühlt sich teilweise aufgegleist an. Also ich komme später an und die Frage stellen, da gibt es dann gewisse Dinge, das gibt es dann scheinbar einfach nur in der Naturmedizin. Das wird dann in der Naturheilkunde. Und es wird dann komplett verleugnet, wie Giftstoffe zum Beispiel. Also was gibt es nicht, Umweltgifte.
Ja.
So Scherze. Also dieses, ja. Warum, was glaubst du, was ist die Ursache dafür, dass das nicht integrativer schon ist?
Also sehr guter Punkt. Die Unwissenheit. Also alles, was man nicht kennt, kann es nicht geben, kann nicht Sinn machen. Dann natürlich, wie es vorgelebt wird in der Ausbildung oder in den Kliniken. Und es war früher wirklich so, dass die Leute gesagt haben, ja, der Körper entgiftet sich selber, heilt sich selber. Entgiftung ist Quatsch. Mittlerweile kann man es messen. Man kann die Entgiftungskaskaden, zum Beispiel GST, in der Leber messen. Da gibt es genetische Unterschiede. Es gibt aber auch natürlich einfach Stoffwechselunterschiede. Wir haben Kofaktoren, die wir brauchen, um eben verschiedene chemische Prozesse besser ablaufen lassen zu können, enzymatische Prozesse. Und da kann man sehr, sehr viel optimieren. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Das war immer schon so in der Wissenschaft. Schau einfach mal in den Lehrbuch der Geologie oder der Erdkunde, da, wenn du ein Mittelalter-Lehrbuch hast, steht irgendwas drin, ja, die Erde ist Mittelpunkt des Universums, dann ein paar hundert Jahre später steht drin, die Erde ist eine Scheibe, dann steht drin, war doch anders, dann steht drinnen, also die neuesten Erkenntnisse sind so, das ändert sich ja auch immer, das Wissen, das ist ja klar. Und so ist es in der Medizin auch. Und meiner Meinung nach, meine Erfahrung mit 10.000 Patienten ist, dass das Beste für einen Patienten immer die Kombination ist. Aber das ist natürlich auch ein Schuldeingeständnis, aber ein Zugehen auf den anderen, ein sich interessieren und sagen, hey Mensch, wie arbeitet ihr, wie macht ihr das? Und das sind Sachen, die in allen anderen Bereichen, Profisport und so weiter, gang und gäbe sind. Ja, in der Automobilindustrie, da kauft der Hersteller A das Auto vom Hersteller B, fährt es in die Fabrik, zerlegt, schaut sich jede Schraube an und sagt, wow, die arbeiten so, da können wir uns was abschneiden oder nicht. Und da ist natürlich in der Medizin ein bisschen Nachholbedarf noch, aber es wird besser. Das ist das Schöne. Wir haben sehr, sehr viele schulmedizinische Kollegen, die sagen, kann ich bei euch nicht mal hospitieren, kann ich es mir anschauen, wie arbeitet ihr, wie macht ihr das? Und die versuchen es dann natürlich mit unserer Anleitung umzusetzen. Und das finde ich toll.
Ja, ich meine, Lanzerhof als Beispiel, ich denke, das sind ja die besten Beispiele, dass die nur das eine machen oder nur das andere, sondern die sind ja, ich glaube, der Lanzerhof, du warst jetzt am Tegernsee, ich weiß nur die Story aus Sylt, da waren so tibetanische Mönche, die das ausgeräuchert haben, oder? Also ich mag jetzt sagen, das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, was der Hintergrund war oder ob das stimmt, aber das hat bestimmt was Spirituelles, das ja in der Schulmedizin mal gar nichts am Hut hat. Aber ich will nur sagen, der Vibe geht ja schon in die Richtung, wo man sagt, hey, wer heilt, hat recht und da wird ja richtig Geld gelassen beim Lanzerhof. Und wenn die, oder generell, das kostet ja richtig Geld in solchen medizinischen, was ist der richtigste Begriff, medizinischen Hotels, Medical?
Einrichtungen, Krankenhaus, Praxen, also je nachdem, das ist ja nur ein Modell quasi sozusagen, aber genau wie du sagst, das machen ja die anderen auch, also es gibt in der Schweiz sehr, sehr gute Kliniken, Swiss Mountain Klinik, Paracelsus Klinik, dann natürlich Lanzerhof, dann Dekimed auch, wo ich lange war, jetzt Silenus Klinik oder Krankenhaus für Naturheilweisen in Harlaching, die das auf unterschiedliche Art und Weise machen. Der eine hat mehr ein Klinik-Setting mit Ambulanz, der andere nicht. Der eine hat einen Schwerpunkt auf Immunsystem oder Ernährung oder auch die Buchinger Häuser, die machen auch eine super, super Arbeit. Das Tolle ist halt, dass mein Team und ich, wir haben verschiedene Experten, die in den verschiedenen Kliniken waren und die natürlich dann ein Wissen mitbringen und wir kombinieren das. Also wir setzen das Wissen aus diesen vielen, vielen, vielen Kliniken ein, weil du beim Patienten mehr erreichen kannst, wenn du nicht nur ein Schema machst, also Schema F, Buchinger oder Meyer oder Low Carb oder wie auch immer, sondern wenn du dir genau anguckst, was hat der Patient für ein Thema und das dann individuell und personalisiert machst, dann hast du nochmal eine Potenzierung der Effekte. Und wenn du verschiedene Methoden wie die Wärme, die Kälte, dann Infusionen, Supplements, Mindset, Psyche, Schlaf reinbringst, hast du natürlich ganz, ganz, ganz viele Mosaiksteinchen, die einen super, super Heileffekt dann haben. Verstanden. Und das ist unsere Spezialisierung.
Sehr schön. Wie viele Experten hast du, die da mit dir zusammenarbeiten?
Wir haben mittlerweile einen Facharzt für Labormedizin, eine Gastroenterologin, die ganzheitlich arbeitet, einen Psychoneuroimmunologen, eine Kardiologin, Sportwissenschaftler, Biochemiker, natürlich Ernährungsberaterin, Laborspezialisten, einen Hormonspezialisten, einen Anti-Aging-Spezialisten. Das sind alles Leute, die viel Erfahrung haben, nicht nur mal einen Wochenendkurs gemacht haben, sondern die arbeiten schon richtig lange in der Medizin. Und da können wir halt dann sehr, sehr schnell erfassen, was das Problem ist, ursächlich, und sehr, sehr gut eine Therapie machen, die ambulant sehr gut funktioniert.
Verstanden. Du sprichst jetzt an, du hast dein Expertenteam, Medizin versus Naturheilkunde. Woran erkenne ich denn, wer gut ist?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das Lustige ist dann auch oft, was wir sehen, dass wenn Kollegen, was ja nicht schlimm ist, einen Wochenendkurs gemacht haben für Leaky Gut oder Vitamin D oder was auch immer, dann hat jeder Patient, der das da
braucht. Oder einen Online-Kurs.
Online-Kurs, ja. Hat jeder Patient dann ein Thema mit Leaky Gut oder Vitamin D. Das ist ja nicht verkehrt, das ist ja toll. Das ist ja toll, wenn die Kollegen sich dafür interessieren. Und es ist immer wie im Leben auch. Es ist ein Bauchgefühl natürlich vom Patienten, es ist der erste Eindruck, es ist natürlich auch die Zertifikate, die Ausbildung, das kann man heutzutage googeln, rausfinden oder es auf der Homepage oder es hängt im Wartezimmer und natürlich dann auch, dass man sich anschaut, dass man guckt, wie arbeitet der und dann kriegt man das eigentlich schon ganz gut raus, aber es gibt natürlich wie in jedem Bereich auch die schwarzen Schafe, die sagen, ja, wir machen das, wir können das und dann sieht man, dass es dann doch nicht so versiert ist, Expertise sind. Wie bei euch auch.
Ja, verstanden. Ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin jetzt bei einem, nehmen wir zum Beispiel Heilpraktiker, haben wir in manchen Lägern einen schlechten Ruf. Woran erkenne ich, wer was kann?
Also das ist immer das Thema mit den Heilpraktikern. Wie,
also jetzt als Beispiel.
Ja, absolut, also, absolut. Das ist genau wie du sagst, deswegen ist die Frage so wichtig und ich find's gut, dass wir das thematisieren. Ja, wie beim Physiotherapeuten oder beim Personal Trainer oder beim, wie auch immer, Coach, Heilpraktiker gibt es sehr viele. Es gibt welche, die das einfach lange machen, die das sehr solide machen, die sich immer weitergebildet haben, sehr viel Erfahrung haben. Es ist ja letztendlich eine Erfahrungssache, wie im Sport auch. Warum ist der eine Trainer gut? Warum ist der andere Trainer schlecht? Wie lange macht das schon? Kann der gut sein, wenn er neu ist, es noch nicht lange macht und so weiter? Also es ist immer eine Sache, wie sind die Leute ausgebildet? Wie kümmern sie sich drum? Wie arbeiten sie? Beachten sie alle Sachen, die Sicherheit, Vorschrift, Hygiene und so weiter beachten. Und das ist natürlich, weil es jetzt nicht außer diese Heilpraktiker oder Arztbezeichnung überprüft wird oder weiter zertifiziert wird, wie der LIFT, wo halt der TÜV jede Woche, jedes Jahr hingeht und es überprüft. Also das ist eine Sache, was der Patient selber rausfinden muss. Aber das geht auch recht gut, weil man eben sagt, ja, Mundpropaganda, Erfahrung, man kümmert sich selber, man schaut sich mal an, man lässt sich mal beraten, man guckt, wie die arbeiten, ja, macht der einfach eine genaue Arbeit oder nicht. Das ist ja wie beim Handwerker auch. Warum kristallisieren sich gute Handwerker raus? Weil sie einfach über Jahre einen guten Job machen und empfohlen werden und Referenzen haben. Und das ist ja das Schöne, das entwickelt sich. Ja, das ist ja alles, was wir sagen dazu, alles, was gewachsen ist, ist meistens gut. Und alles, was schnell hochgezüchtet ist, wie in der Natur, ist nicht gut.
Ja, verstanden. Ja, weil am besten arbeiten die auch kollaborativ zusammen. Ich habe jetzt zufälligerweise einen Zahnarzt, den haben wir auch schon hier. Der arbeitet kollaborativ mit unterschiedlichen Medizinern zusammen, weil er auch sagt, Entzündungswert ist ein Riesenthema. Und dann schiebt man sich, also, oder arbeitet man zusammen, hey, ich weiß genau den Zahnarzt oder ich kenne genau den Facharzt oder hey, geh da mal hin. Das ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Und dann gibt es wahrscheinlich wie überall Konkurrenz und dann vielleicht die Angst, der Patient, der Kunde ist weg und dann jeder muss ja sein Geld verdienen. Da ist dann am Ende des Tages jeder Mensch. Eine Frage interessiert mich und zwar, du arbeitest ja, also aus dem Lanzerhof viel gearbeitet, beziehungsweise viel Erfahrung, viele Menschen, die, so nehme ich es wahr, wohin gehen, wo sie auch, sage ich mal, das sich etwas kosten lassen, in ihre Gesundheit investieren. Was muss aus deiner Sicht ein richtig guter Gesundheitscheck-up können?
Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage und Das Thema ist, dass die das ein sehr vielfältiger Bereich ist. Also das ist wie wenn du sagst, ich interessiere mich jetzt für das oder ich interessiere mich für das. Was ist da das Beste? Das erste ist mal eine genaue Anamnese, dass sich der Therapeut, die Klinik, der Arzt, wer auch immer, Zeit nimmt und sagt, okay, ich schaue mir den Patienten an, ich rede mit dem, der kommt zu mir, der Patient, und ich höre dem zu, ich fasse den an, gucke den an, untersuche ihn, schaue mir die Themen an, da kann man natürlich sehr viel rauslesen, und dann geht's je nach Beschwerdebild in die weitere Diagnostik, sei es ein Röntgenbild, sei es ein EKG, sei es eine weitere Diagnostik wie eine Blutabnahme. Und da ist eben der Punkt, dass das sehr viel Erfahrung ist natürlich vom Therapeuten oder von der Klinik, und dann auch, was hat er für Möglichkeiten. Also wir sehen sehr oft Patienten, die vom Hausarzt kommen, was oder vom Facharzt oder aus der Klinik sagen, ich habe ein großes Blutbild gemacht, dann zeigen die uns das. Und dann sehen wir einfach, dass 30, 40 Blutwerte dabei sind, was absolut okay ist. Aber man hat eben mittlerweile die Möglichkeit, da viel mehr zu messen oder zu ermitteln oder zu gucken. Also wir haben bis zu 2000 Blutwerte, die wir machen, aber natürlich gezielt. Nicht immer für jeden alle 2000 Blutwerte, macht auch gar keinen Sinn. Und wir nehmen halt auch die Psyche und den Schlaf und die Ernährung und das Mikrobiom, Mikronährstoffe, das vegetative Nervensystem, Stress, Sport, Belastung und mit rein, die Gene, und können dann einfach viel genauer gucken, viel genauer die Therapie machen. Und deswegen immer sehr lustig, also großes Blutbild nicht gleich großes Blutbild, großer Check nicht gleich großer Check. Aber die Kunst ist eben zu gucken, was macht bei dem jeweiligen Patienten Sinn, was führt dazu, dass wir wirklich ursächlich erkennen, warum es dem schlecht geht.
Also wenn ich richtig verstehe, es gibt so ein normales Blutbild, da hat man bis zu 40 Werte, ihr macht bis zu 2000. Was sind denn aus deiner Sicht so drei elementare Werte, die man so als, keine Ahnung, wann fängt denn das Ganze an, wenn man Probleme kriegt, 40, 50, wenn die Amortisierungs- oder die Regenerationszeit, oder wie nennt man das, was lässt danach, die...
Absolut, ja, Regeneration zum Beispiel.
Ja, die Regeneration, ja, die ist ja langsamer, nicht mehr so wie bei Kleinkindern, die am nächsten Tag eine Narbe verhalten.
Ja, genau. Ja.
Was sind denn so drei Blutwerte, wo du sagst, die sind sehr wichtig?
Also auch wieder sehr individuell. Also ich würde jetzt mal einfach raushauen, also Omega-3 wird oft nicht gemacht, Q10 wird oft nicht gemacht, und dann nehmen wir noch einen vegetativen Wert, also die Herzratenvariabilität zum Beispiel. Und diese drei Werte haben einen riesen Benefit, aber es ist auch wieder individuell. Also bei einem Patienten, der eher mit einer Hauterkrankung kommt oder mit einem Darmthema, da wäre es, was weiß ich, Zonulin, um zu sehen, Leaky Gut oder nicht, oder die Metabolomwerte, ist wieder anders als ein Patient, der eher sagt, Mensch, er ist gestresst, er hat Burnout, da wäre es dann eher Cortisol oder Serotonin, also die Neurotransmitter. Das Coole ist, dass wir für eigentlich alle 150, 200 Hauptkrankheiten der Gesellschaft wissen, was diese Werte sind. Und dann eben sagen, ja, der Patient kommt zu uns, hat einen Teil schon gemacht beim Hausarzt, beim Facharzt, wo auch immer, kommt nicht weiter, und wir ergänzen dann. Und das ist eben die Kunst, dass es für jeden oder für jede Krankheit individuell so diese drei speziellen Werte gibt oder fünf oder sieben, die einen dann echt weiterbringen.
Verstanden. Das heißt dann, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was empfiehlst du denen, wenn sie jetzt vorhaben, ein großes Blutbild zu machen? Ich habe zufällig letzte Woche eines gemacht und ich habe auch ein sehr schönes Erlebnis gehabt, was ich gleich erzähle. Was empfiehlst du denen, wenn die sagen, ich will ein Checkup machen, ich brauche jetzt nicht gleich zum Lanzerhof, aber ich gehe jetzt zu meinem Hausarzt, was soll der, wie viele Werte soll der untersuchen lassen? Du hast jetzt gerade drei genannt. Was empfiehlst du dem?
Ja, also ich empfehle denen also zwei Sachen, wie im echten Leben auch, wie wenn man sich eine Siebträger-Espressomaschine kaufen will oder einen Fernseher oder irgendwie mit dem Radl oder Gitarrespielen anfangen will, dass man sich ein bisschen informiert, reinliest. Das ist natürlich ein ultra komplexes Thema, dass man auf die Experten vertraut, dass man Podcasts hört, wie euren Podcast. Wir geben uns da auch viel Mühe bei unserem Podcast, dass man Patienten halt informieren, und dass man dann einfach mit dem Arzt redet und sagt, pass auf, was ist im Rahmen der Möglichkeiten, was ist gedeckt durch die gesetzlichen Krankenkassen, was haben die, was ist da dabei, was gibt es für Möglichkeiten, ich als Selbstzahler noch als Igelleistung zu machen, was macht da Sinn? Und wenn die das gemacht haben, egal wie umfangreich, und da Interesse besteht, dann nochmal einen Spezialisten kontaktieren und sagen, schau her, das und das sind meine Werte, die habe ich dabei, was würdest du mir noch empfehlen, was soll ich machen? Macht keinen Sinn. Wir haben oft Patienten aus dem Ausland, die sagen, ich will alle Werte, und dann sagen wir, das macht gar keinen Sinn, doch, ich bezahle dafür, ja, ich will alle Werte, dann macht man die. Und dann hat es auch oft wenig Konsequenz. Also es macht nicht Sinn, alles zu checken. Aber so eine Stufendiagnostik ist schon echt wirklich super. Erst Hausarzt oder Internist, Spezialist, Klinik, wie auch immer. Und dann sich ein bisschen reinlesen, informieren, Podcasts hören, wie euren zum Beispiel oder unseren, und dann nochmal gezielt da nachlegen. Und das Coole ist eben, dass man sehr viel lernt über sich. Also unser Ziel ist immer so, wir haben Patienten, die kommen zu uns, wir arbeiten genauso, wie ich es gerade dargestellt habe. Und dann sehen die Patienten, Mensch, mein Q10-Spiegel war immer niedrig. Ich habe immer ein Mitochondrienproblem gehabt, wenig Energie, oder vielleicht nehme ich auch ein Statin, das sind diese Cholesterinsenker, deswegen muss ich noch mehr drauf achten. Und dann, wenn der im nächsten Jahr wieder kommt, dann sagt er, okay, also Thema Q10, Statine, Energie hat man im letzten Jahr schon, das weiß ich, das habe ich gelernt. Und dann ist halt der nächste Schritt, dass man dann sagt, okay, jetzt gucken wir Neurotransmitter oder das oder Schlaf und wie auch immer. Und das Tolle ist, unsere Patienten werden von Jahr zu Jahr besser. Also die haben von Jahr zu Jahr bessere Werte, interessieren sich und lernen sehr viel. Also unser Motto ist ja, dass wir die Leute gesund bringen, deswegen auch unser Podcast gesund werden, gesund bleiben und auch gesund erhalten und denen halt viel beibringen. So wie auch Thema gesetzliche, private Rentenvorsorge. Ja, also da wenn man sich ein bisschen investiert, mal 10 Euro in Aktien steckt, in ETF oder Ding, dann wird das auch immer besser. Und dann ist ja das Ziel von Longevity oder Prävention, kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen, dass man hinten raus eben möglichst gesund ist, möglichst fit und möglichst gesund lange lebt. Das ist das Thema. Und das sind dann die Zinseszinseffekte, die man halt hat, wie beim Sparplan, wie bei der privaten gesetzlichen Rente, auch eben bei der Gesundheit.
Spannend. Du hast jetzt eine sehr hohe Meinung in unsere Zuhörer, weil das braucht ja langfristiges Denken. Und wenn ich es richtig höre, die Leute, die lesen sich rein, die fuchsen sich rein und wollen es dann wissen. Aber dann natürlich auch nur diejenigen, die sich dafür interessieren und auch langfristig denken. Weil ich kenne viele so mit 30er aufwärts. Warum ist alles in Ordnung? Das interessiert mich nicht. Und dann gibt es ja irgendeinen Schlag im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann auf einmal ist eine Notwendigkeit, also eine Not zu wenden. Und dann schaut man mit dem Ofenrohr ins Gebirge, weil von jetzt auf gleich sich was verändern muss und unser Körper funktioniert anders. Ich war auch letzte Woche zufällig beim Hausarzt. Gehe ich einmal im Jahr hin, wegen einem Blutbild. Ansonsten trinkt man nur einen Schoppen Wein. Das habe ich von vornherein so ausgemacht, weil durch unsere Halleluja-Sauna behaupte ich, brauche ich keine weiteren großen Geschichten. Aber das Interessante ist, ich bin zu einer Mastermind, wo ich Blutbilder mitbringen muss. Und dann habe ich wirklich eine Excel-Tabelle bekommen mit so vielen Werten. Und dann war ich bei dem und das war wie so ein Controller-Gespräch. Ich habe gesagt, ja, hat er gesagt, lies mal alles vor, damit ich das durchgehe. Er hat gesucht. Und hier habt ihr alle durchgegeben und dann gesagt, oh Gott, was ist denn das alles? Und das und das und das und das und das. Dann sage ich, reden wir gerade vor 600 bis 1000 Euro Blutbild. Dann sagt er, ja. Und dann habe ich schon innerlich gedacht, boah, krass, gell? Also das muss es einem wert sein, weil von den Werten, die du sprichst, die kriege ich von der Kasse ja nicht bezahlt.
Ja, genau. Das ist ja also das Gute oder auch das Vor- und Nachteil wieder. Also das Gesundheitssystem kann man ja dann lange diskutieren, gut oder schlecht oder wie auch immer. Es ist halt sehr viel abgedeckt, was wir sagen dazu wirklich medizinisch notwendig ist, was dir halt in der Akutsituation hilft. Das ist super. Die anderen Sachen, also wir sagen dazu medizinisch sinnvoll, aber nicht unbedingt akut medizinisch notwendig sind. Sind nicht dabei. Und da ist eben dann die Kunst des Arztes oder des Patienten oder des Interessierten zu sagen, schau mal her, was macht für mich Sinn? Und da sind wir halt sehr, sehr effektiv drinnen zu schauen, was für den Patienten Sinn macht. Was ist kosteneffizient? Was bringt den weiter? Braucht ihr alle 2000 Werte? Nein. Vielleicht reichen dem 80, 100, 150 weitere Werte. Ist dann im Bereich 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro alle 2 Jahre, aber absolut sinnvoll. Und wie ich ja vorher schon gesagt habe, unser Ziel ist immer, Patienten was beizubringen. Wenn man dem einmal erklärt hat, schau her, dein Vitamin-D-Spiegel ist eher sehr niedrig hier in Deutschland wegen Wetter, Sonne, weil du die ganze Zeit drinnen bist. Und schau, dass du im Winter für dich personifizierst, 20, 40.000, 60.000 Einheiten pro Woche nimmst und im Sommer 5, 10, 15, völlig egal, individuell. Dann weiß der Patient ja nach einem Jahr, wenn er einen Wert wieder kontrolliert, ah cool, mit dieser Dosis halte ich meinen Vitamin-D-Wert konstant. Und wenn man dann das auf die anderen Werte, Aminosäuren, Fettsäuren, Omega-3, wie auch immer Hormone umsetzt, dann wissen die Patienten, okay, cool, also mit dieser Dosis, mit diesem regelmäßig das machen, diese Gewohnheitsänderungen, halte ich meine Werte stabil und bleibe gesund.
Ja, verstanden. Diese Quick Wins oder diese Veränderungen, die lassen uns dann am Ball bleiben. Das Spannende ist, wir reden ja über Zahlen, Blutwerte. Du hast ja gesagt, eingangs, oder ich habe das so anmoderiert, weil ich so verstanden habe, Zahlen oder Analyse über Gefühl, oder wie war das?
Ja.
Genau.
Wie, beides.
Beides. Wie schätzt du das ein, wenn ich sage, wir reden also immer über KPIs-Zahlen.
Ja.
Was ist für dich entscheidender oder was ist Gefühl und was ist Zahlen? Wo brauche ich Zahlen?
Ja, das, der Punkt ist, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Also das größte Thema oder eins der größten Themen sind, dass wir halt alles immer mit einer Gewohnheit machen. Gibt auch gute Bücher, Macht der Gewohnheit und so weiter. Wir fahren jeden Tag den gleichen Weg in die Arbeit. Und wenn ich dich frage, wie bist du gestern in die Arbeit gefahren oder vorgestern, weißt du es gar nicht mehr, weil es der Körper automatisiert abspielt. So ist es mit Habits auch. Abendessen, nicht Abendessen, ins Bett gehen, jeden Abend das machen, die Tafel Schokolade, wenn es mir schlecht geht und so weiter. Das war damals schon so Leute wie 100 Wasser, die haben gesagt, Mensch, ich mache den Boden jetzt mal uneben, einfach, dass ich mehr Input habe. Und so, wenn ich da drüber gehe, ist es gut. Oder Leute, die sagen, zieh mal die Schuhe aus, lauf barfuß über die Wiese und was auch immer. Das ist eben das, was dann neue Inputs gibt. Das ist immer wahnsinnig schwer, Gewohnheiten zu ändern. Hängt mit dem körpereigenen Belohnungssystem auch zusammen und so. Also wir haben leider neigen dazu, uns auch gesund zu fühlen, weil wir sagen, ja, war ja immer schon alles ganz gut. Krankheiten entwickeln sich sehr oft langsam. Der Körper kann bis zum gewissen Grad sehr gut kompensieren und irgendwann knallt's, wenn dann der Diabetes ausbricht oder der Blutdruck zu hoch ist und nach Jahren dann Herzinfarkt, Schlaganfall kommt und so weiter. Deswegen das Gefühl, das haben Leistungssportler sehr, sehr gut. Die wissen, okay, das tut meinem Körper gut oder nicht. Aber weil sie es gelernt haben, der trackt halt seit Jahren mittels HRV, mittels Schlaf, mittels Performance-Werten und weiß dann, Mensch, wenn ich um 10 ins Bett gehe, noch eine Milch mit Honig trinke, geht's mir besser, als wenn ich halt das mache aus der Erfahrung. Und der kriegt ja wahnsinnig viele Daten. Also die tracken ja beim Fußball Puls, Blutdruck, Spielgeschwindigkeit, Performance und so weiter. Dann weiß er mal, okay, diese Sachen aus einer jahrelangen Erfahrung tun mir gut, diese nicht. Und deswegen bei Krankheiten logischerweise immer eine Gewohnheitsumstellung mega wichtig. Also die Habits, die Gewohnheiten. Und dann eben auch die Präventionsmedizin, die ist ja so wichtig, weil im Gespräch Arzt-Patient sollte der Arzt dem Patienten ja spiegeln, schau mal her, das ist alles nicht gut, das und das ist alles gut, lass uns an den Punkten arbeiten. Und das ist, was wir dann sehen, dann kommen die Leute ein halbes Jahr später wieder, wir haben denen ein bisschen Hausaufgaben mitgegeben und die freuen sich, Mensch, super, mein Blutdruck ist viel besser, ich habe 3 Kilo abgenommen, ich schlafe besser, nehme die 2, 3 Supplements, ich bin weniger krank. Und das ist ja eigentlich, was dann für den Patienten sehr gut ist und natürlich auch für das Gesundheitssystem, weil wir uns unglaublich viele Kosten sparen, weil der halt nicht dauernd diese sündhaft teuren Untersuchungen machen muss und wie auch immer, weil die Patienten einfach fitter, gesünder sind, weniger Krankheitstage, natürlich im Arbeitsverhältnis auch und so. Das sind die Sachen, die wirklich für die Gesellschaft was bringen.
Ja, verstanden. Das bedeutet für mich, also das Körpergefühl kann täuschen, weil wir einfach Gewohnheitstiere sind.
Ja.
Und was verheimlicht uns, also die große Krux ist, unser Körpergefühl trickst uns aus, beziehungsweise, weil wir halt einfach, ich sage immer, da gibt es, glaube ich, ja unterbewusst, glaube ich, treffen wir überhaupt bewusste Entscheidungen? Also wir sind ja auf 97, ich sage mal, oder ich bin der Meinung, zu 97% sind wir auf Autopilot. Also wir essen, ich stelle mir manchmal die Frage, schmeckst du, wenn du isst? Oder siehst du, wenn du schaust?
Ja,
oder verstehst du, wenn du hörst?
Wir sind ja Punkt,
Und deswegen ist ja das Körpergefühl wichtig. Also wenn ich es richtig, so Profifußballer haben wir super Zugang zu ihrem Körper. Aber viele andere, die sind wie so Krüppel, wo man sagt, man muss funktionieren. Ich denke an viele Manager, die einfach, die sind krank, die hauen sich was rein, weil sie einen wichtigen Termin haben.
Ja.
Und das auf längere Frist, irgendwann kriegst du halt so richtig auf die Fresse, mal so richtig gesagt.
Ja.
Und dann Gefühl hin oder her. Ja,
absolut, das ist genau der Punkt. Ganz konkret, wir haben viele Manager, die kommen, die sagen, ich werde von meinem Obermanager so zugeballert mit Aufgaben. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Wenn ich jetzt Aufgaben geschafft habe, dann kriege ich die nächsten 10 Aufgaben. Also ich habe gar nicht mehr so das Belohnungsgefühl. Ich habe in jungen Jahren viel bei uns im Ort Rasen gemäht, Hecke geschnitten, um mir ein paar Euro dazu zu verdienen. Und am Abend war es immer toll, weil du hast gesehen, die Hecke hat toll ausgeschaut, der Rasen war schön. Da hast du gesagt, Mensch, ich habe heute was geschafft. Deswegen finde ich ja Handwerker so toll wie euch, weil die bauen irgendwas, schaffen irgendwas mit den Händen und sagen am Abend, das habe ich geschafft. Der Manager arbeitet ab und kriegt, wenn der alles schafft, noch mehr draufgeballert, weil der Chef sagt, ja, der ist gut, der macht noch mehr aus dem Pflichtgefühl oder um irgendwie nach oben zu kommen, sich nach oben zu arbeiten. Wir haben viele Jungs aus der Beratung, Consulting und so. Das ist Wahnsinn, was die leisten für Arbeitspensum. Dann kommt man halt recht schnell rein in eine Entgleisung des Belohnungssystems. Dopaminausschüttung, Cortisolausschüttung, das macht einen krank. Zu viel Cortisol unterdrückt das Immunsystem. Und dann holen die sich die Belohnung halt abends durch die Schokolade, durch den Rotwein, durch was auch immer. eben um diese Dopaminausschüttung zu haben. Weil wenn sie vom Chef nicht belohnt werden, dann machen sie es selber und das verselbstständigt sich. Und dann trinkt er halt nicht zwei Glas Rotwein, sondern eine halbe Flasche und dann eine Flasche und dann eineinhalb Flaschen. Und das ist eben das Problem. Oder die Schokolade oder das späte Essen als Belohnung. Ja, würde der mal hingehen und sagen, wow, du hast es super gemacht heute, dann ist es halt Dankbarkeit und Zurückgeben und so. Und das ist halt in der schnelllebigen Gesellschaft heutzutage ein Riesenproblem. Nicht nur in den Sachen, sondern dass man einfach sagt, wow, cool, das war jetzt super, da hast du echt was geleistet. Ja, vielen, vielen Dank. Das war eine coole Geschichte. Und dann allein das macht so eine Hormon, Glückshormonausschüttung und so weiter, dass man sagt, wow, super, mir geht's gut, danke.
Ja, so. Ja, die Deutschland und Loben, das ist ein schwieriges Feld. Kennst du das witzige Teilchen, wo man montieren kann, wo man so einen Hebel schütteln kann und da ist so eine Hand, die einem auf die Schulter klopft?
Absolut.
Das bräuchte halt dann aber Unternehmen, dass das Dopamin kickt.
Ja, ist so. Ja.
Eine Frage, die mich persönlich interessiert, ich stelle mir manchmal die Frage, wie akkurat ist denn ein Blutwert, der jetzt abgenommen wird, natürlich schnellstmöglich ins Labor kommt, analysiert wird? Ich denke mal, Kaffeebohne, die dunstet aus nach 15 Minuten. Ja. Der Kaffee, die Kaffeecreme ist nicht mehr.
Ja, ja.
Wie ist das? Wie darf ich das verstehen, wie akkurat das ist, weil da ein Gap dazwischen ist? Mhm. Im Vergleich zu Zellwasseruntersuchung beispielsweise.
Ja. Also das ist ein super Thema, super Fragestellung. Wenn du jetzt den Orangensaft presst, dann weiß jeder, nach 2 Tagen ist das Vitamin C draußen. Wenn wir Sachen aus dem Körper entnehmen, haben wir im Darm wenig Luft. Also die Bakterien gibt es Aerobia, Anaerobia und so. Das alles, was du misst, ist eine Nährung, das wissen wir. Und dann ist natürlich, wir sprechen da von der Durchführung oder der Präklinik. Es ist sehr, 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 sehr wichtig, wie wird es entnommen, wie ist der Behälter, wie wird es transportiert, wohin wird es transportiert. Und das Gute ist natürlich dann, dass man wissen muss, auch du hast vorher das Netzwerk angesprochen, mit wem arbeitest du zusammen. Also wir haben sehr, sehr gute Laborspezialisten, Laborpartner. Ein Beispiel BioVis. BioVis ist seit Jahren da wirklich dahinter, Speziallaboruntersuchungen zu machen. Und die kümmern sich sehr. Da ist der Professor Schütz zum Beispiel, der immer schaut, wie wird das Transportmedium optimal gestaltet, wie wird es abgepuffert, wann kann man Werte messen. Und es ist tatsächlich so, dass man zum Beispiel gewisse Immunwerte nur innerhalb von ein paar Stunden messen kann. Das ist ein riesen Thema. Und dann eben auch die unterschiedlichen Messmethoden. Also wir können heutzutage ATP messen, die Energie des Körpers. Das war vor 5 Jahren noch gar nicht möglich. Also das Labor selber entwickelt sich weiter. Und da waren wir neulich eingeladen, durften uns das vor Ort anschauen. Das ist also ein 6.000, 7.000, 8.000 Quadratmeter Gebäude, wo wirklich auf High-End-Level da die Sachen gemessen werden. Und das ist schon beeindruckend zu sehen, wie die Profis da arbeiten. Das ist schon wirklich, wirklich also Wahnsinn. Und was die da leisten, was die machen, wie die messen. Und das kommt natürlich uns zugute, weil wir diese sehr, sehr genauen, gut durchgeführten Werte, also die unterscheiden eben auch, also wie du gesagt hast, intrazelluläre Spiegel oder Serumspiegel. Also wir reden da von Vollblutanalysen. Du hast ja beim Eisen zum Beispiel hast du 90% in der Zelle. Das heißt, wenn du jetzt den Serum-Eisenspiegel misst oder den Serum-Zink-Spiegel, hilft es dir recht wenig, weil du eben 99% in der Zelle hast. Die können dann differenzieren, was ist Serum, was ist Zell oder Vollblut. Und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, die Referenzwerte. Also die Referenzwerte werden ja am Gesunden ermittelt. Die nehmen halt 1.000 Bundeswehrsoldaten, weil die sagen, das ist ein Kollektiv, was ist leicht zugänglich. Und dann machen wir jetzt 1.000 Mal, bestimmen wir den Wert. Und dann sagen wir, okay, bei den 1.000 nehmen wir einen Mittelwert und das ist normal. Jetzt ich habe ja selber auch meinen Wehrdienst gemacht, war eine coole Zeit. Sage ich halt, ja, sind jetzt 1.000 Wehrdienstleistende gesund? Ist das die Referenz oder nicht? Haben die nicht alle einen Mangel an dem Wert oder wie auch immer, oder Stress hoch und so. Ja. Also das ist schwierig, welchen Referenzwert legst du fest und vor allem dann, was wäre der Optimalwert? Was wäre denn eigentlich, wäre bestmöglich? Und da sind wir so weit, dass wir eben sagen, seit Jahren schauen wir, was sind sehr, sehr gute Laborpartner, was sind die absoluten Spezialisten und vor allem, was wären Werte, die nicht normal sind, sondern die optimal sind.
Verstanden. Also wenn ich es richtig verstehe, wenn ich es mal auf Restaurant übertrage, das heißt, ich bin in ein gutes Restaurant, ich kriege überall ein Stück Fisch, vegan, was mit Fleisch. Aber der eine nimmt ein gutes Fett, der andere schlechtes und genauso ist es bei Blutwerten auch. Also it depends, je nachdem, wie wird es abgefüllt, wie wird es transportiert, in welcher Zeit wird es untersucht, wie ist der Standard in dem Labor, was untersucht wird. Das heißt, das ist eigentlich ja hier die komplette breitbandig sozusagen da und you never know, wie das ist bei dem, wo du bist.
Richtig, also es ist so, also ein sehr gutes Beispiel. Ich würde es ein bisschen modifizieren. Die normale Labordiagnostik funktioniert super. Die sind einfach so eingegroovt, da muss man sagen, jetzt bei, also ich brauche ein neues Auto oder eine neue Hose oder einen neuen, wie auch immer, da sind einfach die Standards so gut, dass das egal ist, nimmst du den Hersteller so oder so. Das funktioniert alles auf einem super Level in der Akutdiagnostik, bei den normalen Werten, also mein TSH, mein CRP, das kannst du zu 5 Laboren schicken, das ist immer gleich gut. Das ist also Fakt, das ist wirklich in Deutschland toll, da machen alle eine sehr gute Arbeit. Aber wenn du sagen willst, okay, ich will jetzt über dieses normale Maß hinaus oder ich will einfach tiefer gucken oder ich will ursächlich schauen, wir haben viele Patienten, wo eben die normalen Werte nicht ausreichen, also der ist halt noch müde, obwohl Schilddrüse und Ferritin gemessen gut ist, aber ist trotzdem müde. Ja, und dann sagt der Arzt, ja, trinken Sie mehr oder es ist die Frühjahrsmüdigkeit und dann ist es im Herbst die Herbstmüdigkeit und so weiter. Der Patient sagt, ja, aber irgendwas passt nicht. Und da ist dann eben die Kunst, dass wir sagen, mittels unserem Spezialnetzwerk mit wirklich den Profis und mit unserem Wissen können wir dann nochmal schauen. Und das ist eben der Unterschied. Also ich würde sogar so sagen, das ist, wenn du in ein Restaurant gehst und du hast wirklich ein sehr, sehr gutes Restaurant, gibt es viele, die machen alle eine gleich ähnlich gute Arbeit. Die Standards natürlich werden kontrolliert. Da gibt es dann auch Richtlinien, an die du dich halten musst und so. Das ist alles kontrolliert, reglementiert. Aber sehr oft reicht das eben nicht, weil du nicht erkennst, warum es dem Patienten schlecht geht. Der wird nicht dran sterben jetzt im Idealfall, aber er läuft halt 20 Jahre müde rum und das ist ja auch nicht ideal. Ja, oder hat halt 20 Jahre eine schlechte Haut oder 20 Jahre leicht depressiv oder ist halt 20 Jahre, hat er Schmerz oder hat Silent Inflammations und so. Der wird nicht dran sterben, akutmedizinisch, aber dem geht's auch nicht gut. Das ist das Problem. Ja, und er könnte einfach viel, viel besser sein, ohne Depression, ohne Schmerz, mit einer guten Haut, mit einem guten Darm und da setzen wir an.
Verstanden. Du bist ja auch, wenn wir das mal direkt überleiten, das heißt Blutbild, für mich mal verstanden, ist eine riesen tolle Möglichkeit, um präventiv zu handeln. Da nicht nur irgendwie ein normales Blutbild, ein umgangssprachlich mal formuliert, sondern wirklich, sage ich mal, Tiefenbohrung und natürlich dann wie so ein Perpetuum mobile, wo ich sage, okay, ich mache das jetzt mal 5 Jahre in Folge, vielleicht 2-mal im Jahr oder das ist okay, ich bleibe da jetzt mal dran, wie ich mich morgens immer wiege, sehe ich den Trend von meinem Gewicht, so sehe ich den Trend, wie sich meine Parameter verändern. Und das ist grundsätzlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um dann nach vorne zu gehen.
Das kann ich so nur 3-mal unterstreichen und 4 Ausrufezeichen machen. Das hast du genau auf den Punkt gebracht. Es ist ein Monitoring, es ist eine Entwicklung, es ist ein Drüberschauen lassen vom Coach, wie beim Sport, wie beim Musikinstrument lernen. Also das hast du perfekt formuliert. Genau. Ja.
Eins interessiert mich, wenn die Leute jetzt zum Lanzerhof kommen, die sind da ja, sagen wir mal, 10, 14 Tage bestimmt. Was ist so der Schnitt, wie lange die Leute da sind?
Unterschiedlich, ja, von bis, genau, ja.
Ja. Ja, letzte Frage zu dem Thema Blutbild und Anamnese. Die ganzen Institute, die du aufgeführt hast, wo ich hingehe, um mal wirklich zu wissen, wo ich bin. Ich investiere in meine Gesundheit. Deutschland, Österreich, Schweiz, auf der ganzen Welt gibt es diese Institutionen. Was ist das große Ziel, wenn die Leute da 7 bis 14 Tage sind? Interessiert mich persönlich.
Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss man auch genau differenzieren. Das ist ein sehr guter Neustart. Du kommst hin, bist in einem Hotel, in einer Klinik, in einem Haus, bist aber weg von deinem Heimatsetting. So. Du kannst wirklich sehr gut umkrempeln. Du kannst eine Woche, 2 Wochen, 4 Wochen, viele Leute machen es auch länger, 6 Wochen, fasten. Du kannst eine Meierkur machen. Du kannst eine Ernährungsumstellung machen auf mediterrane Kost, wie auch immer, kriegst jeden Tag das vorgesetzt und es ist einfacher umzusetzen. Wir beide, wenn wir sagen, wir machen jetzt eine Hauruck-Aktion, tun Heilfasten mit dem Workload, was wir haben, ist schwierig, weil du einfach Kopfschmerzen hast, die Leute sind dir zu anstrengend, du musst dich konzentrieren. Also es ist sehr gut eben das zu lernen. Du hast 3-4 Mal die Woche einen Personal Trainer, einen Psychologen, 1-2 Mal, die schauen sich alles an und geben dir einen Impuls. Die Kunst ist eben, und das finde ich bei eurem Produkt ja so gut, dass man es in das familiäre, heimatliche Umfeld integrieren kann. Das ist das Tolle. Und du kriegst im Idealfall, kriegst du dann Hausaufgaben mit, ein Setting und so weiter. Problem ist oft, du weißt, wie der Mensch ist, die machen das dann wie eben die Neujahrsvorsätze, 2 Monate, 3 Monate, dann fällt es wieder ab und dann sagen sie, Mensch, ich gehe im nächsten Jahr wieder dahin. Ist auch nicht verkehrt, nur es ist ja nicht die Idee, dass man das dann, also das rechtliche Jahr schlecht macht und dann wieder dahin geht. Mhm. Ne? Das ist eben das, was wir uns rausgearbeitet haben, dass wir sagen, wir sind eine Ambulanz, wo die Leute immer hingehen können, auch wenn die sagen, boah, ich habe jetzt das umgekrempelt, dann mache ich nach 2 Monaten nochmal ein Fresh-Up, gehe in die Ambulanz, rede da mit den Leuten, lass nochmal die 4, 5 Werte, die schlecht waren, von diesen 500 oder 300 nachkontrollieren und sehe, Mensch, hat das funktioniert, wo ist noch Nachholbedarf? Und bei uns, wir haben tatsächlich so einen Arm mit einem Hebel dran, wo wir den Leuten auf die Schulter klopfen und dann sagen,
sehr gut.
Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und dann ist es natürlich eine Motivation. Und da haben wir gemerkt, das ist noch ein besserer Outcome für einen Patienten. Das ist ja mein Ziel, dass ich die Patienten möglichst gesund mache, möglichst viele Patienten gesund mache. Und das funktioniert besser oder noch besser als in diesem stationären Setting, wo du halt immer im Jahr 2 Wochen hingehst, wo viele auch gar nicht die Zeit für haben. Die sagen, ich habe 3 Wochen Urlaub nur im Jahr, da will ich nicht 2 Wochen in der Klinik sein.
Ja. Ich habe voll verstanden, es geht im Prinzip um Neustart, es geht wieder um Habits, es geht darum, um was zu löschen, was nicht zielführend ist oder etwas wegzulassen. Das verstehe ich voll. Wie du sagst, ist genau das Ziel auf unserer Halleluja-Sauna, wo du sagst, ich stolper drüber, visueller Anreiz, ich gehe da 6 bis 7 Mal die Woche rein. That's it. Es geht um Umstände schaffen und klar, da ist man dann schon aufgegleist, wenn man vor Ort ist.
Ja.
Personal Training, gewisses Essen, da kann man nicht dann einfach ausreißen. Da.
Ja, und das ist auch ein Punkt, das hatten wir vorher im Vorgespräch, einfach weil du mir das gezeigt hast, hier gesehen. Das finde ich das Tolle, jetzt so an Social Media und diesen Sachen kann man ja auch wieder verteufeln oder nicht, aber diese ganze Biohacking-Szene oder diese Longevity-Szene, die gibt es ja auch wieder gute oder schlechte und so weiter, aber das finde ich toll, weil es einfach in der Bevölkerung das so ein bisschen weckt und antriggert, zu sagen, kümmere dich um deine Gesundheit. Ja, und das ist ja völlig wurscht. Der eine sagt halt, Mensch, ich habe jetzt zum Rennradfahren angefangen, der andere sagt, ich mache das, ich mache Lichttherapie, ich habe jetzt im Podcast gehört Rotlicht, ich habe gehört im Podcast Infrarot, ich habe gehört im Podcast das oder das. Wo kann ich das machen, wie kann ich es integrieren? Und das finde ich das Tolle, dass es einfach die Möglichkeiten aufzeigt und da ist gerade einfach ein Umdenken von den Leuten, die sagen, ich möchte, ich darf, ich muss, ich will aktiv was machen. Und da gibt es ja den Leitsatz, dass man sagt, healthy is the new wealthy. Ne? Die Leute sagen, ich investiere in mich und das ist einfach cool, wenn ich mit 50, 60 noch fit bin, gesund bin und so. Und das finde ich einfach eine tolle Geschichte. Das unterstützen wir natürlich gerne. Ja. Und deswegen finde ich es auch cool, was ihr macht, dass ihr euch einfach damit beschäftigt, uns näher bringt und das ist schon eine coole Sache.
Ja, auf alle Fälle. Was mich sehr interessiert, du hast, wenn wir mal von den Blutwerten weitergehen zu dem, was reden wir über Immunsystem beispielsweise. Du bist Experte für Immunsystem. Letzten Endes geht es darum, wenn ich beispielsweise in so einer Institution bin oder generell, wir wollen nach vorne kommen gesundheitlich. Was generelles Verständnis vom Immunsystem? So, man spricht ja darüber, ist die Abwehrsystem, dass man nicht krank wird. Willst du mal kurz erklären, so für Dummies, was ist das Immunsystem wirklich?
Das ist eine sehr spannende Frage. Das Problem ist ja, du hast ja für alles einen Arzt oder Facharzt, also einen Hautfacharzt, einen Orthopäden, einen HNO-Facharzt, der macht nur Hals, Nase, Ohren. Ja? Und dann hast du einen Facharzt für Niere oder für Herz. Und das zentrale Element im Körper ist ja das Immunsystem. Jetzt hast du wenig Spezialisten oder Fachärzte für Immunsystem. Die sitzen meistens in Kliniken. Kommt man schlecht da dran oder die forschen nur. Und das ist ja das zentrale Element. Also das Immunsystem passt auf uns auf, das wehrt Keime ab. Du musst dir ja vorstellen, was du jeden Tag für einen Impact hast an Noxen, an Schädlingen, also Sonnenstrahlen, Staub, Wind, Keime. Das ist ja ein dauernder Austausch. Also wir haben wirklich einen Beschuss die ganze Zeit übers Essen. Wenn du jetzt irgendwas isst, da sind ja Keime drauf, wenn du einen Abstrich machst, noch und nöcher. Und der Magen desinfiziert, spaltet es auf, sterilisiert, also wie ein Sterilisator quasi. Oder wenn du gestochen wirst von einer Mücke, die bringt ja, oder von einer Wespe Gift in deinen Körper. Ja. dann ist es ja meistens so, wenn du jetzt nicht irgendwo im Amazonas da Pech hast, dass der Körper das sehr gut handeln kann und eben eben abwehrt. Und zugleich muss er natürlich schauen, dass er gegen diese Eindringlinge eine Abwehrreaktion macht. Und natürlich darf er sich selber nicht angreifen. Also wir sprechen bei Autoimmunerkrankungen davon, dass der Körper eben ein überschießendes Immunsystem hat. Und dann entwickeln sich Autoimmunerkrankungen, Hashimoto, also diese Schilddrüsengeschichte, Neurodermitis, Colitis, Ulcerosa, Morbus Crohn und Arthritis. Also da bildet der Körper Antikörper nicht gegen Fremdstoffe, sondern gegen sich selber. Das ist sehr oft unser Thema. Also wir haben sehr, sehr viele Patienten mit Autoimmunerkrankungen, die zu uns kommen. Und dann gibt es natürlich Erkrankungen, wo das Immunsystem nicht gut funktioniert. Die Leute sagen, Mensch, ich bin ständig krank. Ich habe alle Wochen immer einen Infekt und so weiter. Da ist das Immunsystem eher nicht überschießen, sondern zu wenig. Und diese Leute haben dann oft das Thema, dass die dann langfristig chronische Erkrankungen entwickeln, eher degenerativer Art, weil das Immunsystem eben nicht aufpasst oder nicht gezielt aufpasst. Das kann dann sein, Tumorerkrankungen und so weiter. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und die Kunst ist eben zu schauen, wie im Leben die Balance. Nicht zu viel und nicht zu wenig.
Das bedeutet, wenn ich es richtig höre, was ich verstanden habe, du musst dir vorstellen, du bist ja voll der Profi, ich bin ja hier als Laie, du haust damit Wörter um. Aber wenn ich es mal für mich übersetze und wahrscheinlich für viele Zuhörer, dann ist das Immunsystem wesentlich mehr wie das, was wir wirklich, also wir meinen, es ist irgendwie so eine Mini-Geschichte, aber es ist überall in unserem Körper.
Absolut.
Wir haben jeden Tag, sage ich mal, gigantisch viel Impact, das abgefrühstückt werden muss. Und wenn man sich das vorstellt wie ein Muskel, dann war das wahrscheinlich, oder sagen wir so, man sieht es ja bei den ganzen Leuten, die ständig krank sind, wo das Immunsystem nicht funktioniert, das betrifft ja jedes Körperteil. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Jedes Körperteil,
Betrifft den ganzen Körper.
Ganzen Körper, die Haut natürlich. Also Immunsystem ist der Oberbegriff, das ist so nicht greifbar, aber die Haut selber ist ein Teil des Immunsystems. Zum einen, weil es den mechanischen Schutz hat. Und natürlich zum anderen, weil es Antikörper macht, weil es ein eigenes Mikrobiom hat. Es gibt auch das Mikrobiom der Haut, also die Bakterien der Haut, die Zusammensetzung. Dann hast du natürlich die Flimmerepithelien in der Lunge, die den Schleim immer nach oben bringen. Dann das Sekret in den Augen, ist alles Teil des Immunsystems. Die Wimpern, die mechanisch den Schutz abhalten. Und dann natürlich im Mund oder im Verdauungstrakt. Wir haben ja das Thema, dass 70% des Immunsystems im Verdauungstrakt oder im Darm sitzen. Wenn du jetzt was isst, dann muss ja der Körper unterscheiden. Ja, brauche ich das? Sind das Nährstoffe? Muss ich es aufspalten? Sind da Bakterien drauf oder nicht? Dann im Magen haben wir die Säure. Das ist so wie ein großer Sterilisator, der halt alles abtötet, aber natürlich auch schauen muss, dass er die Nährstoffe rauskriegt. Die darf er nicht abtöten. Und dann hast du auf der Schleimhaut, noch unter der Schleimhaut, sogenannte Schleimhaut-Antikörper oder IgA-Antikörper und ganz, ganz viele eben Stoffe, die Bakterien im Darm selber, die dann vorverdauen, die Stoffe schon aufspalten, damit sie resorbiert werden können. Also es ist ein ganz, ganz komplexes System. Und natürlich im Blut, die weißen Blutkörperchen, das hat auch jeder mal gehört mit den Untergruppen. Und dann gibt es aber auch also nicht zelluläre oder nicht mechanische Bestandteile, wie das Komplementsystem zum Beispiel, sind Pyrogene, also Fieberstoffe, die zum Beispiel anspringen und dir dann sagen, Mensch, ich habe jetzt eine Immunreaktion, wo ich Fieber brauche. Das wird auch gesteuert über Nacht, dann muss wieder runterreguliert werden. Und natürlich dann auch verschiedene Training. Du hast vorher gesprochen von Training oder auch von Erschöpfung des Immunsystems. Kommen ja mit dem Immunsystem von den Eltern, von der Mutter auf die Welt. Und dann, wenn die Kinder sich den Dreck oder die Entenkacke in den Mund stecken, ja, dann oder in den Kuhstall gehen, wissen wir eben, dass
wir Pfütze trinken.
Ja, genau, ja. Also das ist gar nicht so schlecht. Ja, das ist wirklich gar nicht so schlecht. Und dann haben wir ein Training des Immunsystems. Also wir haben ein angeborenes und ein erworbenes, wir haben ein zelluläres, nicht zelluläres. Und das ist ein ultra komplexer Mechanismus. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man es eben sehr, sehr gut nutzen, um eben eine Heilung oder Gesundung zu erreichen.
Ja, verstanden. Ja, ich sehe schon. Ich finde das so spannend, weil man spricht, ja, Immunsystem, es ist so viel mehr. Und ich stelle mir immer die Frage, du hast vorher gesprochen, die Forschung, so der aktuelle Stand der Wissenschaft ist ja immer der aktuelle Stand des Irrtums, oder? Und die Frage ist ja, wie viel wissen wir von dem Ganzen schon, was wird in 10, 15 Jahren sein? Du sagst, das Immunsystem ist trainierbar.
Ja.
Was sind die drei mächtigsten Hebel, um unser Immunsystem zu trainieren?
Also wieder sehr individuell und natürlich auf die Krankheit bedingt. Wir haben ja, wie gesagt, die Leute, die eher zu wenig Immunsystem haben oder zu viel. Was wir sehen, ist, dass viele Prozesse eine immunmodulierende Wirkung haben. Immunmodulierend bedeutet, dass wir zum Beispiel mit Wärme Hyperthermie. Ich war lange in Kliniken, die Fiebertherapie eingesetzt hat. Das muss man sich vorstellen. Im Endeffekt wie eine Profisauna. Ähnlich wie bei euch mit Infrarot. Wir haben ja bei der normalen Sauna das Problem, dass wir eher die Haut aufheizen, der Körper schwitzt, runterkühlt. Das ist ja ein Schutzmechanismus vom Körper. Und wir haben in den Kliniken eben genutzt die Infrarotwärme, um eben die Mikrozirkulation des Kapillarbett aufzuheizen, haben dann eine Hitzestauphase gemacht und haben geschaut, dass die Leute wirklich eine Körpertemperaturerhöhung erreichen von auch 39,5, 40 Grad.
Das heißt mindestens 2 Grad.
Ja, genau. Ja. Und im klinischen Setting, also das ist wirklich das Profi-Setting, wo man Arzt dabei haben muss bewacht werden, Blutdruck und so weiter. Und da sehen wir eben, dass wir sehr viele gute Prozesse haben, eben immunmodulierend. Das ist das Tolle. Wir können es einsetzen bei Patienten, die ein überschießendes Immunsystem haben, Autoimmunerkrankungen, und als Immuntraining, Immunhilfe eben bei Patienten, die ein zu wenig Immuntraining haben. Und das Tolle ist, dass es eben verschiedene Effekte gibt. Du kannst das Mikrobiom behandeln, du kannst natürlich Stresscortisol messen, kannst es behandeln, kannst den Schlaf behandeln, du kannst die Zellen messen, du kannst die NK-Zellen messen, die natürlichen Killerzellen, die in der First Line of Response Tumorzellen erkennen, kannst die stimulieren mit Mistel, mit verschiedenen Stoffen und sekundären Pflanzenstoffen und so weiter. Und die Kunst ist eben wieder, wie immer, individuell zu schauen, was hat der Patient, was tut ihm gut. Und da gibt es eben Sachen, die man jedem empfehlen kann, die wirklich für jeden sehr, sehr gut sind, und Sachen, wo man sagt, also da bitte zum Profi gehen einfach und das nicht einfach so machen.
Spannend, also du hast auch viel mit Hitzetherapie.
Ja, Hyperthermie,
genau. Unterscheidet man zwischen passiver und aktiver Hyperthermie?
Ja,
also weil ich wollte neulich ein Reel machen und dann hat es gesagt, was darf ich sagen? Weil wir haben, Hintergrund der Frage ist, bekommen wir in 10 Minuten circa 2 Grad Erhöhung hin.
Ja, also es gibt die
Hitze, geht es um Hitzeschockprotein.
Ja, genau.
Ist das passive Hyperthermie?
Ja, also wir haben es, also bei uns im klinischen Setting haben wir es eingeteilt in die milde oder moderate. Und es gibt auch Kliniken in Deutschland, die dann eben also da knapp in Richtung dann 41 Grad gehen. Das ist dann aber also mit Narkose. Das ist sehr, sehr aufwendig. Die Patienten werden in Narkose mit Anästhesist und so weiter dann noch überwärmt. Gibt es auch viele Untersuchungen. Das kann man natürlich zu Hause nicht machen. Das ist schwierig. Und die Hyperthermie mittels Ganzkörperhyperthermie oder fokussierter lokaler Hyperthermie, wie es zum Beispiel Krankenhaus für Naturweisen macht in München, ist eine sehr gute Methode. Da gibt es eben viele Untersuchungen immunologisch, was da passiert, dass zum Beispiel also Tumorzellen, die maskieren sich, also die verstecken sich vor dem Immunsystem, dass sie nicht erkannt werden. Und das Thema ist, dass Tumorzellen sehr oft nicht so hitzestabil sind und dann einfach für das Immunsystem wieder erkennbarer werden oder sichtbarer werden. Sind ja auch andere Effekte, zum Beispiel wenn man Autophagie macht, Fasten, ketogene Ernährung.
Autophagie ist?
Autophagie heißt, dass wir durch eine Bildung von Ketonkörpern in die Phase reinkommen, dass der Körper entmüllt, die Zellen entmüllt. Das erreichen wir durch Fasten, 16 Stunden oder mehr Fasten, also die Geschichte mit dem Intervallfasten. Ab 16 Stunden entmüllt sich der Körper selber, Autophagie, Nobelpreis Medizin, Selbstverdauung. Also einfach Entmüllung sozusagen. Er schaltet um von Kohlenhydrat auf ketogenen Stoffwechsel. Und das ist eben das Tolle, dass wir da immunologisch gute Effekte eben erkennen, weil die Tumorzelle hauptsächlich Glucose, also Zucker verstoffwechselt und Ketone nicht verstoffwechseln kann, der Körper aber schon. Und deswegen haben wir da tolle Konzepte. Es gibt zum Beispiel auch super Untersuchungen, dass wenn man vor einer Chemotherapie 2 Tage vorher ein therapeutisches kurzes Fasten macht, dass man viel weniger Nebenwirkungen von der Chemotherapie hat und so weiter. Und es gibt einen guten Beitrag auf YouTube damals von WDR, BR oder so. Fasten, altes Wissen, neueste Forschung ist wirklich super. In Amerika viele Kliniken, die es machen, also wissenschaftlich nicht jetzt irgendein Schmuh. Und ähnlich ist es auch, dass wir halt gesehen haben in den Kliniken, dass diese Kombination der immunmodulierenden Maßnahmen eben auch mit Hochdosis Vitamin C, Aufbau des Darmimmunsystems, die Wärme, die Hyperthermie sehr, sehr positive Effekte haben. Aber in der Kombination, also wir haben da mit den natürlich Onkologen, mit den Spezialisten zusammengearbeitet, haben gesagt, pass auf, das ist unsere Empfehlung, unsere Einschätzung, wie seht ihr das? Und dann wieder die Kombination der Therapien hat halt weniger Nebenwirkungen, besseres Outcome, bessere Verträglichkeit der Chemotherapie und so weiter. Das ist wirklich super, super spannend.
Spannend. Das bedeutet zusammengefasst, was sind die drei mächtigsten Hebel, mal wenn ich generalisiere, was ich tun kann, was würdest du sagen?
Also Stressmanagement, Cortisolausschüttung, dann natürlich Immunmodulation, Immuntraining, ja, also wir denken an die Kinder, die sich die aus der Pfütze trinken oder Entenkacke in den Mund stecken, aber natürlich auch Wärme oder Kälte, also es gibt ja auch die einen großen Hype der Kälte, Eisbaden und so weiter. Aber auch wieder, das ist alles ein Tool. Ich bin immer ein Fan davon, wenn man es einfach eben zu Hause integrieren kann und dann nicht eben in teure Kliniken fahren muss, sondern dass man sagen kann, Mensch, ich fange jetzt an, Kneippsche Küsse zu machen zu Hause oder nutz die Sauna, nutz Licht, nutz Atemtechnik und solche Sachen. Also da kann man viel machen, nur es ist eben wieder, man muss den Patienten an die Hand nehmen und sagen, pass auf, so und so und so, komm zu uns, schau es dir an, wir helfen dir da gerne, integrierst zu Hause in den Alltag, mach's, komm wieder, wir messen nach, wir schauen und gucken dann, was hat dir quasi am meisten geholfen, ein bisschen Supplements und so, da kann man viel machen.
Das bedeutet, wenn ich es richtig raushöre, Hyperthermie hat einen riesen Impact aufs Immunsystem.
Ja, immer individuell, genau. Aber auch die Kombination natürlich, dass man sagt, okay, Darmbakterien, Stressmanagement, Schlaf für die Regeneration. Natürlich sehr, sehr gemessen, sehr individuell und eben dann personalifiziert. Also man kann viel mehr erreichen, wenn man sich einen Patienten anschaut und schaut, was hat der für ein Thema? Vielleicht nimmt er schon Vitamin D, hat die Spiegel eher schon zu hoch, dann wird man dem nicht helfen können, wenn wir ihm noch mehr Vitamin D reinknallen, aber vielleicht hat er einen zellulären Zinkmangel oder er hat einfach Cortisolspiegel zu hoch oder er hat die NK-Zellen, die zu wenig sind oder nicht funktionieren. Also man kann es nicht allgemein sagen, deswegen zum Spezialisten gehen. Und der stellt dann ein Programm zusammen, was man auch zu Hause umsetzen kann. Das ist immer das Ziel.
Sehr spannend. Wenn ich da dran denke, ein paar Anekdoten von unseren Kunden, die ultra skeptisch sind und die auch schon in den Institutionen waren, die du angesprochen hast. Und ich denke an einen letzte Woche, der hat zu mir gesagt, Herr Simon, das ist genau wie du sagst. Wir empfehlen 4 bis individuell. Die Ultras gehen 7-mal die Woche da rein und er sagt, ich habe mehr Energie. Womit hängt es deiner Meinung nach zusammen? Ist es das Licht? Ist es die... Welchen Impact hat da die Hitzetherapie?
Also es ist eine Kombination. Wir wissen ja, dass zum Beispiel, also ich habe mir euer Produkt ja angeschaut.
Ihr sehr, wenn man in der Sonne ist, wenn du im Urlaub bist oder im Frühling, die Leute lachen wieder, die haben irgendwie wieder...
Ja, es ist so, ihr setzt ja auch einen Zirbe oder die Hölzer, verschiedene Holzsorten, da gibt es ja auch wirklich Beobachtungen, dass man sagt, also Terpene zum Beispiel, deswegen ist der Wald so gesund, weil diese Botenstoffe der Bäume, der Hölzer, du kennst dich natürlich mit deinem Background besser aus, aber die haben eine sehr, sehr gesunde, sehr, sehr gute Wirkung. Dann natürlich das Waldbaden, wenn man so lustig sich anhört, einen Baum umarmt, ja, und das erdet einen ja auch. Also man hat da wirklich auch messbar Oxytocin-Ausschüttung und so. Und dann natürlich, es gibt ja auch so Sachen wie die Schumannschen Wellen, wenn man durch den Wald geht, das sind so im Prinzip, hängt mit dem Erdmagnetfeld zusammen und so, dass das alles sehr, sehr gesund ist, ja. In Japan. Also hier wird es immer belächelt, in Japan ist Waldtherapie eine ärztlich verordnete Therapie und nicht jetzt irgendwie ein Schmarrn. Ja, aber wenn man hier, wir machen es ja auch mit einem Top-Manager, einem DAX-Vorstand, den mit in den Wald nimmt und sagt, jetzt setz dich mal hin und konzentrier dich mal und lass mal das Handy weg und so. Also es ist schon lustig, aber wir stecken die auch in die Tanztherapie oder in die Maltherapie und so und dann ist erst immer, sind die Augen immer groß und oder lassen die halt 30 Mal kauen. Ja, wenn man sagt, bitte jetzt setz dich mal hin, iss mal und nicht alles mit Cellphone und Zeitung und Insta-Call und Call-Meeting, Zoom-Call, sondern mach's mal bewusst, mach das, was du machst, gerade mal bewusst und setz dich mit den Sachen auseinander. Und das ist schon toll, was sich da tut. Und das finde ich bei euch auch ganz gut, dass man sich da mal reinhockt und dann eben nicht nur die Wärme hat, sondern auch Licht, auch Geruch. Das ist ja auch eine ganz tolle Sache. Natürlich dann, also die Kombination der Effekte, das ist wirklich, wirklich super. Ich habe vorhin schon überlegt, ob man nicht noch einen Infusionsschlauch hinhängen sollte, dass man es mit der Infusion noch kombiniert. Aber da braucht man wieder einen, der es anhängt.
Ja. Also was ich jetzt witzig finde, das ist der DAX-Vorstand, der, ich weiß nicht, ob er den Baum umarmt, du hast gesagt, der sich mal im Wald sitzt.
Ja.
Aber wie du sagst, es wird belächelt. Ich denke immer, Deutschland ist 1% der Weltbevölkerung. Es gibt andere Kulturen, wo das ärztliche Vorschrift ist und dass das einen messbaren Effekt hat, in den Wald zu gehen, sich zu erden, barfuß zu laufen.
Ja.
Das ist immer, finde ich, spannend, weil, wie heißt es, da sind wir wieder beim Thema Gefühl und Messung. Dieses Core-Gefühl, das lässt sich messen.
Ja, absolut.
Ja. Finde ich sehr spannend. Ja, cool. Also finde cool, dass du das mit dem Geruch, das wäre ja dramatisch unterschätzt. Ich war im Internat. Das ist viele Jahre her, 20 Jahre. Und ich war da mal 15 Jahre später dort und in diesem Turm, das ist ein altes Schloss, dieser Turm. Ich war in diesem Turm, in dem Treppenturm und ich war sofort wieder wie vor 20 Jahren. Und deswegen, mein Geruch ist, glaube ich, das intensivste Erinnerungsassoziation.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, ist es also scheinbar Aromatherapie, ist also scheinbar weich und hulala und hopsasa. Mhm. Aber es ist schon, hat einen Impact.
Ja, total Impact. Also wir wissen ja aus Film und Fernsehen und von interessanten Dokus und weil natürlich die Profis dann mal aus Nähkästchen plaudern, dass sie im Supermarkt das Einkaufsverhalten steuern können der Leute mit Musik, also schnellere Musik, dann gehen die schneller durch, langsame Musik, langsam durch und so weiter. Also da bin ich jetzt nicht so der Profi, aber das ist ja wissenschaftlich bewiesen und da wird auch viel Geld ausgegeben von den Supermarktketten, das eben umzusetzen. Und warum machen die das? Also die machen nur Sachen, die funktionieren und ich bin ja bei wirklich sehr, sehr großen Unternehmen oder Hightech-Unternehmen dann auch oft in den Meetingräumen und dann, wenn die Kamera mal aus ist oder man die Leute mal dann fragen kann, dann fällt es natürlich auf, dass man sagt, da riecht es ja nach dem oder dem und dann sagen sie, ja, wir haben da die Firma XY, die uns betreut und die sagen, man kann natürlich Meetings sogar auch mit Geruch beeinflussen. Also da werden dann Geruchsstoffe in die Meetingräume reingepumpt. Kein Spaß, habe ich weltweit schon ein paar Mal gesehen, weil die sagen, also wir wollen das Meeting jetzt natürlich in die Richtung lenken oder die Richtung. Und wenn es einfach nur kleine Impacts sind, dann hat es natürlich schon eine große Wirkung und die Impacts sind größer als wir denken. Wir machen ja auch die Auswahl des Partners danach, ob wir ihn riechen können oder nicht und. Was steht dahinter? Dahinter steht natürlich evolutionsbedingt, dass man sagt, also könnte man mit diesem Partner theoretisch möglichst gesunde Kinder zeugen. Das ist ja die Natur. Vorher darauf angesprochen, dass wir gar nicht uns so viel entscheiden, bewusst, wie wir gerne wollen. Sehr viel läuft unterbewusst oder da können wir nicht anders. Und das ist ja, hat ja meistens eine evolutionsbedingte Sinn oder eine Ursache. Und deswegen Geruch ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, der oft belächelt wird oder in die Esoterik-Ecke geschoben wird. Aber das ist überhaupt nicht so.
Ja, spannend. Ich habe eine Frage nur zu vorhin. Fällt mir gerade wieder ein. Du hast die Haut angesprochen. Von dem Thema, wenn ich finnische Sauna zum Beispiel nehme, wo wir auch tief damit beschäftigen, wo wir ja nicht recht haben. Wir geben in diesem Jahr, machen wir richtig mit eigenen Forschungen, geben wir Gas, weil wir auch verstehen wollen, was sind zum Beispiel die Tiefenwärme, wo ich mit Licht erzeuge, mein Sonnenstrahlen ist ja eine gewisse Wellenlänge, die in den Körper eindringt. Du hast gesagt, finnische Sauna, die ist Oberflächenwärme und Infrarotwärme ist geht in die Tiefe.
Ja, technisch bin ich natürlich jetzt auch nicht der Physiker, aber medizinisch ist der Unterschied, dass wenn es heiß ist, also es ist ja immer eine Mischung, so wie ich es in der Physik mal gelernt habe, quasi Strahlung und Raunsche Molekularbewegung, also quasi Kontakt, ne? Das eine ist Infrarotstrahlung und das andere eher über natürlich Kontakt, also Luft, heiße Luft, Haut. Und das Thema ist ja immer eine Sache quasi Wärmeübergang. Wie kriegst du die Wärme rein? Und wie reagiert der Körper gegen? Also der Körper wird einem Reiz ausgesetzt, so wie beim Muskeltraining. Wenn wir was erreichen wollen, trainieren wir den Muskel immer mit neuen, anderen und höheren Reizen. Dann haben wir eine Wachstum oder eine Adaption. Und bei der Wärme oder Kälte ist es ja auch so, dass wir einen Reiz machen, was ja erstmal einen Stress und dann eine Gegenreaktion auslöst. Und das Tolle eben ist, deswegen haben wir es im klinischen Setting die Infrarotwärme genutzt, eben mit dieser Hitzestauphase, wo wir eben mit Infrarot das Kapillarbett aufheizen. Das bedeutet, das sind die Gefäße unter der Haut, also die Infrarot geht ja in die Haut rein mit einer gewissen Eindringtiefe und erhitzt das Kapillarbett und Körper reagiert gegen natürlich bis zum gewissen Grad und bei der Sauna, wo heiße Luft drin ist, wo man also 90 Grad in der Sauna hat oder 105 oder 100, ist es ja so, dass quasi der Körper die Haut kühlt, schwitzt, durch diese Verdampfung entzieht der, ich hoffe, dass ich es technisch, physikalisch richtig erklärt, das Verdampfen entzieht der quasi Temperatur der Haut und so kühlt der Körper gegen. Also du hast natürlich bei beiden Methoden immer auch Effekte in die Richtung oder die Richtung, aber das ist eben der Vorteil, dass du quasi die Wärme besser reinbringst und eine bessere Erhöhung der Körperkerntemperatur erreicht, was wieder andere Effekte hat aufs Immunsystem. Es kommt eher zu einer natürlich Muskelrelaxation, zu einer Sympathikus-Parasympathikus-Reaktion, Entstressung durch die Entspannung und, aber eben auch durch diese immunologischen Faktoren, die ja eben so wichtig sind, immunmodulatorisch. Und genauso ist es bei der Kälte ja auch, dass man sagt, wenn man jetzt Eisbaden macht oder Kneippsche Güsse oder wie auch immer, dann hat man einen anderen Reiz auf dem Körper, der auch wieder eine immunologische Reaktion erreicht. Und das ist ja das Tolle, dass man das ja auch, man muss ja nicht an die Isar fahren, bei 12 Grad reinspringen. Man kann ja auch den Duschschlauch, also wir empfehlen den Leuten immer zu Hause noch bei der Mischbatterie einen Duschschlauch anzustecken, also einen Handschlauch und dann quasi das Wasser einfach auf kalt zu stellen. Dann kommt es raus mit 10 Grad oder 8 Grad. Das reicht auch oft, um eben so einen Kältereiz zu setzen.
Ja, spannend.
Zu Hause eben. Muss nicht wieder 2 Wochen in die Klinik und da 15.000 Euro ausgeben
die Woche. Ja, spannend. Es sind so viele verschiedene Themen. Das heißt, wir sind jetzt einmal, haben wir über das Blutbild gesprochen, einmal über das Immunsystem, auch wie wir unser Immunsystem steigern können. Ich meine, Schlaf ist ein eigenes Kapitel. Ja. Schlafregeneration. Wo ihr einen kleinen was mich nur persönlich interessiert, anhand von den Auswertungen, also Thema betrifft jetzt Blutbild und Immunsystem, sind ja mit Schwermetallen, Giftstoffen belastet. Wie siehst du das? Wie bekommen wir das wieder raus? Weil viele Menschen sind ja beim Arzt, haben ein Blutbild, schaut tipptopp aus, Andreas, alles wunderbar, aber du fühlst dich nicht fit. Und ich glaube, das gibt es ja oft, Zahlen passen, subjektive Wohlbefinden ist im Keller. Was ist da das Thema und wie bekomme ich, welche Rolle spielen hier Giftstoffe?
Ja, also die Thematik ist, wie wir vorher schon gesagt haben, die Patienten kriegen die Werte gemacht, die Akutwerte, die Standardwerte, die sind alle ganz gut. Trotzdem geht es den Patienten schlecht. Dann ist wieder die Kunst, wir schauen genauer nach. Es gibt verschiedene Sachen, natürlich Hormone, Belastungen, Giftstoffe, Stress, Nicht-Stress, vegetative Nervensystem und. Und man kann einfach dadurch, dass die Messtechnik so viel genau ist, natürlich auch Schwermetalle messen im Blut. Da gibt es dann wieder Werte, wo wir sagen, also bis zu einem gewissen Grad ist es eben noch tolerabel, nicht tolerabel und so weiter, wie im Trinkwasser auch oder in Nahrungsmitteln. Und da sehen wir eben, dass der Körper natürlich oft versucht, Stoffe, die schädigend sind, natürlich, wie wenn man jetzt Alkohol trinkt, das ist ja ein Gift für den Körper. Das Erste, was er macht, ist, dass er versucht, es abzubauen und rauszubringen. So, und jetzt gibt es natürlich aufgrund der chemischen Struktur, wir haben ja lipophile, also wasserliebende oder lösliche Substanzen, wir haben hydrophile, also lipophile, fettliebende oder hydrophile, wasserliebende Substanzen, die sich einfach unterschiedlich lösen. Wenn du versuchst, ein Olivenöl im Wasser zu lösen, das geht nicht. Du erhältst ja, wenn du es rührst, nur eine Suspension und irgendwann trennt sich's wieder und dann Zucker zum Beispiel kannst du sehr gut im Wasser lösen. So ist es mit den Giftstoffen auch. Zum Teil scheidet es der Körper gleich über die Niere aus oder über die Leber und zum Teil wird es eingelagert, abgelagert. Schwermetalle zum Beispiel, Quecksilber geht ins Fettgewebe oder ins Gehirn oder wie auch immer, also in Kompartimente oder Aluminium. Dann gibt es natürlich auch andere Stoffe, Mikroplastik. Nur jetzt eine Untersuchung auf Mikroplastik oder Glyphosat, das ist ein Pestizid, ist im Standardblutbild nicht dabei. Also da wird nicht drauf geschaut, ja? Wie auch im Standardblutbild ATP nicht dabei ist. Und die Kunst ist eben zu gucken, welche Erkrankung ist oft assoziiert mit welchen Beschwerden. Liegt es an dem Darm, dass das Mikrobiom nicht funktioniert? Liegt es an der Darm-Hirn-Achse, dass Neurotransmitter nicht genug aufgenommen werden und was messe ich da und was bestimme ich? Und dann gibt es jetzt eben zwei Ansätze, dass man sagt, also entweder macht man ganz kompliziert 100.000 Werte, misst das sehr aufwendig Oder man geht zum Spezialisten, redet mit dem. Und dann ist ja die noch spannende Frage, wenn ich es gemessen habe, wie kriege ich es raus oder was mache ich? Und in unserem Setting wieder, wie kann ich dem Patienten beibringen, eben das in seinem nächsten Lebensabschnitt weniger zu integrieren und besser rauszubringen, besser zu verstoffwechseln. Und das ist eben die Kunst, dass wir sagen, was sind Sachen, die eben sehr gut den Körper unterstützen, Autophagie zum Beispiel eben oder Schwitzen, ja, oder eine Aktivierung des Kreislaufes oder eine Erhöhung der Körpertemperatur oder wie auch immer. Und das ist eben die Kunst, dann zu schauen, welchen Giftstoff hat er, was ist ursächlich und vor allem, wie kriege ich es raus und wie kann ich ihm dann beibringen, in Zukunft diesen Giftstoff nicht mehr zu stark zu akkumulieren, dass wir sagen, pass auf, ein bisschen bei Sushi, bei rohem Fisch, da ist einfach viel Quecksilber drin oder pass auf mit gewissen Cremes, Kosmetika, wo eben hormonell aktive Substanzen drin sind oder Mikroplastik und so weiter. Und das ist wirklich High-End, dieser Bereich der Umweltmedizin. Alles, was Umweltmedizin beinhaltet, machen wir auch sehr, sehr viel. Schimmelbelastungen im Haus, das kennt man und. Und wie kriege ich es dann eben raus? Und da ist ja das Schwitzen oder das Saunieren oder Sport oder Bewegung einfach eine tolle Maßnahme, um den Stoffwechsel anzukurbeln, um Durchblutung anzukurbeln. Und das sind ja alles Sachen, das ist ja allgemein bekannt, dass eine bessere Durchblutung, besserer Stoffwechsel, eben Schwitzen auch nicht nur den Stoffwechsel ankurbelt, sondern eben auch Stoffwechselprozesse, die der Entgiftung dienen.
Verstehe. Große Antwort, für mich verständlich ist, es ist alles subjektiv, also es kommt darauf an, welcher Giftstoff, wie kommt er rein, wie kommt er raus. Richtig. Die Frage, wie werde ich es los? Es gibt Schwitzen, Fasten, Bewegung, Sport, unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist gar nicht so einfach, das rauszubekommen.
Ja. Blut, auch natürlich dann wieder schulmedizinische Verfahren, also Blutwäsche, Dialyse und so weiter. Das ist ja, wenn die Niere kaputt ist irgendwann, dann machen wir die Dialyse. Das ist ja auch ein Verfahren, was uns die Giftstoffe rauszieht, wenn man dann später Nieren Schaden haben. Und das ist ja unser Ansatz, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht, dass die Patienten Nierenschaden bekommen und der da dann dreimal in der Woche 4 Stunden an die Dialyse muss. Und wir schauen, dass wir ihn vorher das erkennen und dazu bringen, dass er durch Gewohnheitsänderungen, mehr Sport, bessere Ernährung, Kreislauf ankurbeln, zweimal in der Woche in die Sauna gehen, was auch immer, schaut, dass er gar nicht so weit erst kommt.
Stellst du fest, dass wir waren mal beim Alexander Herrmann, ein toller Sternekoch, der hat mir berichtet über die Karotte. Konnte mich sehr gut erinnern, die hat irgendwie vor 20 Jahren 90% mehr Nährstoffe gehabt. Also weil man sagt, ja, meine Oma hat das nicht gemacht. Sag ich, meine Oma, die hat sich nur anders ernährt wie du. Auch wenn du in gute Restaurants gehst. Und meine Frage an dich ist, werden wir diese höhere Giftstoffbelastung wie deine und meine Oma oder Uroma, die los, ohne aktiv gewisse Dinge zu supplementieren? Weil ihr habt den Eindruck, auch von uns einige Kunden, die haben das Ziel zu entgiften, dass das gar nicht so einfach ist. Die machen Sport, die sind fit, die sind erfolgreich, die haben wirklich ein tolles Mindset, die machen alles, aber das ist gar nicht so einfach, sage ich mal, diese Scheiße loszuwerden, weil die teilweise im Hirn ist. Aluminium aus dem Hirn zu bekommen, ist sehr, also das schaffe ich gar nicht nur durch, ach ja, ich mache Sport und versuche es rauszuschwitzen.
Ja, absolut. Also das ist wieder die Kombination, haben wir genug Nährstoffe, Mikronährstoffe?
Also du kannst mich korrigieren. Also
ja, nee, interessiert das ist eine super Frage. Ich beantworte es gerne. Also das ist, teilt sich in zwei Punkte. Haben wir genug Nährstoffe durch die Art, wie wir uns ernähren? Sind genug Nährstoffe drin? Sind wir überhaupt in der Lage, das aufzuspalten? Das größte Problem in der heutigen Zeit ist die Dyspepsie, also eine Fehlfunktion der Verdauungsenzyme. Wir haben einen riesen Verdauungsenzymmangel. Mittlerweile kann man es messen. Wir haben nicht nur Amylase und Lipase, wie man es in der Schule gelernt hat, sondern Peptidasen die Aminooxidasen, also verschiedene Enzyme, unzählige. Wir haben ein pH-Maximum oder Optimum bei diesen Enzymen, dass die funktionieren. Also ist überhaupt genug Nährstoff in der Karotte drin? Wird es richtig aufgespalten? Wird es von den Darmbakterien richtig prozessiert? Funktioniert die Resorption? Kommt es dann im Blut an und kommt es in der Zelle an? Also es ist ein ganz komplexer Weg.
Und die Fähigkeit vom Körper ist überhaupt aufzunehmen
und einzubauen. Genau, absolut. Und wir messen halt am Ende und sagen, okay, ist es da? Und dann schauen wir, woran liegt es? Liegt es am verminderten Nährstoffgehalt? Zum Beispiel heutzutage, wir hatten ja früher sehr viele Bitterstoffe in den Nahrungsmitteln, Rucola und Aubergine und so weiter, waren sehr, sehr bitter. Oder ein gutes Olivenöl, wenn du das hast, wirklich von unten handgepresst vom Biobauern, ist sehr bitter. Nur viele Leute sagen, oh, es schmeckt mir nicht, ist bitter. Und die Bitterstoffe sind ja verdauungsenzymfördernd. Also wir züchten uns selber die Bitterstoffe aus der Nahrung raus. Das ist ja ein Stoff, wir sprechen davon sekundären Pflanzenstoffen, die eben die Natur dazu gemacht hat, um Fressfeinde abzuwenden vom Rucola, dass die Schnecke nicht geht und den Rucola frisst. Und uns hilft es eben, um Verdauungsenzyme zu fördern. So, und jetzt haben wir heutzutage das Problem, dass wir gar nicht mehr richtig verdauen, diese Sachen gar nicht mehr richtig aufspalten. In der Karotte einfach zu viel, weil es nicht mehr auf dem normalen Boden wächst, sondern wie die Tomate im Gewächshaus, viel weniger Nährstoffe hat. Wir können sie nicht aufspalten, es wird nicht verdaut, die Darmbakterien sind schlecht, es wird nicht eingebaut. Also die ganze Kette ist eigentlich Murks. Mhm. Und das ist wieder das Problem. Man müsste an der ganzen Kette ansetzen. Das ist Punkt 1. Und dann Punkt 2 ist, dass natürlich die Akkumulation von Giftstoffen, Umweltfaktoren und so weiter immer mehr zunimmt. Ne? Die Nahrungsmittel werden immer mehr industrialisiert, prozessiert und so weiter. Das ist ein Riesenproblem. Und dass wir dann die Giftstoffe nicht rauskriegen. Ja, wir haben so viele mittlerweile Zusatzstoffe, Giftstoffe und so weiter. Bei uns geht's eh noch relativ, aber wir haben auch viele Patienten aus anderen Ländern, Nordamerika und so. Das ist wirklich eine Katastrophe, was die da in den Nahrungsmitteln drin haben. Ja? Mhm. Und wenn man sich auch mal die Zusammensetzung der gleichen Produkte, also ein Produkt A in Amerika, Produkt A in Europa, da ist in Amerika nochmal 30 mehr Stoffe drin. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja? Und deswegen die Frage, kriegen wir alles rein in den Körper, was wir brauchen, und kriegen wir alles raus, was wir nicht brauchen? Und das mittlerweile mit Hilfe von wirklich Speziallaboren, mit denen wir arbeiten, die da sehr viel Forschung machen und messen. Und so kann man es zum einen messen und dann auch optimieren und behandeln.
Ja, ja, spannend.
Und dann die Tools wieder zu Hause. Was muss der Patient machen, dass er nicht dahin muss oder dahin, sondern es zu Hause integrieren kann?
Ja. Das ist halt das Coole. Ja, das ist so super spannend, weil ich persönlich, wenn nur mich nehme, ich bin da wie ein Trüffelschwein auf der Suche nach Ursachen. Ich bin also ein Ursachentrüffelschwein. Und was für mich ist, zum Beispiel mein Schweiß riecht, dann weiß ich, irgendwie habe ich noch nicht alles draußen. Das ist Küchenpsychologie vielleicht. Aber mein oder ich weiß nicht, wer das Zitat geprägt hat, ein giftfreier Körper ist ein gesunder Körper. Thema Brain Fog. Wir haben viele Kunden, die bestätigen, hey, das ist jetzt kein Versprechen, aber die haben gesagt, ich kann wieder klarer denken, weil ich den Eindruck habe, also dieser Nebel im Hirn, Brain Fog, ist weg. Ist ja wahrscheinlich auch was mit, also so verallgemeinernd gesagt, hat er das auch was damit zu tun, dass irgendwas im Körper drin ist, was...
Ja, es ist also eigentlich ganz einfach. Brain Fog, also oder Hirnnebel, kann verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es an leicht erhöhten Ammoniakspiegeln oder Fuselalkoholspiegel. Was einfach das
einer, der reingekommen ist, oder?
Ja, ja, wenn die Darmbakterien nicht richtig funktionieren. Wir messen ja nicht nur das Mikrobiom, also die Bakterien, sondern auch das Metabolom. Das sind die Stoffwechselbakterien, die Stoffwechselprozesse der Bakterien und eben die Endprodukte. Und wenn da Ammoniak eben zu viel entsteht, weil wir eine Dysbiose haben, Fehlzusammenspiel der Bakterien, haben wir zu hohe Ammoniakspiegel. Und dann haben wir Brain Fog. Das geht da bis dahin sogar, dass man also wie benommen ist und so. Was man dann auch in der Schulmedizin früher gemacht hat, ist, dass man den Leuten einfach einen Einlauf macht, um diese ganzen Fuselalkohol rauszubekommen oder ein Ammoniak, und dann geht es den Leuten besser. Also das steht im Lehrbuch der Anatomie von vor 80 Jahren,
dass ganz das funktioniert. Neu.
Ganz neu, ja, ja. Nee, aber das sind einfach dann Stoffwechselprodukte, die eben nicht da hingehören und die dann solche Effekte machen. Beim Schweiß ist es ja auch, also es weiß ja jeder, wenn er 3 Knoblauchzehen isst, dass man dann eben anders riecht oder anders auch abatmet. Das liegt einfach daran, dass da verschiedene Allicine, das sind Schwefelverbindungen, auch eins der wichtigen sekundären Pflanzenstoffe. Die Leute reden immer über Vitamine, ja gut, aber wir haben 2.000 bis 3.000 sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole, Allicine und so weiter, also auch in der Zwiebel, die weißen Substanzen und Knoblauch. Und das ist eben, was wir ausdünsten. Also es ist wirklich dann das, dass wir sagen, wir riechen unangenehm oder haben, wir wissen es, wenn wir mal auf der Weihnachtsfeier ein bisschen viel getrunken haben, am nächsten Tag sagt man auch, boah, du hast eine Fahne, was riecht man? Einfach die Abbauprodukte vom Alkohol noch. Und das ist, das weiß man. Und das war vor 500 Jahren schon so oder die ganze Zeit in der Medizingeschichte ist an den Universitäten noch gelernt worden, eben die Sensorik als Arzt einzusetzen, dass man sagt, man schaut den Patienten nicht nur an, was du vorhin gesagt hast, mit den Augen, sondern man fasst ihn auch an. Ist der überwärmt, kalt, kaltschweißig und so weiter? Und hat auch dazu gehört, dass man wahrnimmt oder riecht, wie der schweißt oder wie der Patient riecht. Das ist ein 500 Jahre altes Wissen, wird halt heute nicht mehr gemacht, weil der Arzt über den Schreibtisch sagt, ja, ich untersuche dich nicht, ich fasse dich nicht an. Also das sind mega wichtige Sachen. Und früher haben die wirklich guten Ärzte sogar noch auch am Urin gerochen von den Patienten, ja, und am Schweiß und eben dann zu sagen, okay, der hat diese oder diese Erkrankung. Also das ist mega wichtig und das verändert sich. Ja, wie der Belag an der Zunge. Also es gibt die Zungendiagnostik in der TCM oder der Puls, wo man eben sagt, okay, was hat der für einen Belag auf der Zunge? Ne? Das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Nur wir haben es verlernt, auch in der Medizin. Deswegen ein wichtiger Punkt.
Was spannend ist, also wir haben etliche Einflüsse, wir bekommen immer alles raus. Jetzt gehen wir nur das Ganze mit vielen Menschen, die Verantwortung haben, mit Thema Stress, Thema Burnout. Du hast ja bestimmt viele Menschen gesehen, die kommen, wahrscheinlich mehr, die ja Probleme haben, wie, also von weg wie hinzu, oder? Ja. Also viele Menschen kommen, die haben ein Problem, wollen es lösen, versus ich hab gar nichts, ich mache etwas. Das sind mehr, die ein Problem haben.
Ja.
Was stellst du fest, ist das große Problem als Arzt von all den DAX-Managern, die kommen, und das Thema Burnout. Ist Burnout also Worthülse? Ist das reell? Was ist da deine persönliche Erfahrung?
Ja, Burnout, ausgebrannt sein, oft auch verwechselt mit einem Bore-out. Bore-out, wo man einfach die Kreativität nicht kanalisieren kann, das haben wir auch oft, ist einfach, wie wir vorher drüber geredet haben, Belohnungssystem im Körper, das Gefühl oder Streben nach Anerkennung oder Belohnung oder einfach eine erfüllende Tätigkeit, ein Gefühl, was geschafft zu haben, was abgearbeitet zu haben in der heutigen Gesellschaft, wo alles immer schneller, 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 während dem Essen in der U-Bahn noch aufs Handy schauen, schon die E-Mails beantworten, nachts noch E-Mails machen, in der Früh aufwachen. Früher ist man auf den Balkon rausgegangen, hat erstmal 3 Minuten Tageslicht gemacht, 1, 2 tiefe Atemzüge. Das Erste, was die heute jetzt Leute jetzt machen, ist das Handy anschalten und auf die E-Mails schauen. Also das knallt natürlich die Stresswerte hoch.
Du bist ja nett, aufs Nachtkastel das Handy nehmen und reinschauen.
Ja, genau. Ja. Das ist ja das Thema in der heutigen Zeit. Also dieses überfordert sein und nicht mehr den Sachen gerecht werden und dann natürlich ist das einfach das Überangebot, was einen noch zusätzlich stresst und das nicht mehr zur Ruhe kommen. Ja? Und dann der natürlich zu wenige Schlaf, dann die Geschichte mit den Mikronährstoffen und. Das ist ein riesen, riesen Thema. Und das Problem ist eben, dass es da schwierig ist, rauszukommen eben, weil wir haben ja vorher viel über Gewohnheiten geredet oder Habit Management, dass man den Leuten dann sagt, schau her, das und das und das ist ursächlich. Ja? Und wenn dann so Symptome kommen wie die Wochenenden oder die Urlaube reichen gar nicht mehr zum Regenerieren aus oder der Schlaf ist nicht mehr erholsam oder man hat dann auch so Phasen, dass man sagt, ich will gar nicht mehr aufstehen, ich kann gar nicht mehr aufstellen. Das sind dann schon wirklich also ernste Warnsignale, wo man dann sagen sollte, dann gehe ich mal zum Spezialisten und lasse das anschauen und auch therapieren. Das ist zum Glück Burnout. Früher war es so ein bisschen wie ein Zeichen von Schwäche, ist es gesehen worden, nach dem Motto, stelle ich nicht so an. Aber das ist heutzutage jetzt so, dass es also in der Gesellschaft akzeptiert ist und auch mehr Wissen herrscht drüber und auch mehr Akzeptanz und auch mehr so, dass man es keine Schande ist, sich deswegen in Behandlung zu geben oder in Therapie. Das ist ganz, ganz wichtig und da hat sich einiges getan in der letzten Zeit.
Ja. Zu mir hat neulich jemand gesagt, ich glaube, das, was er bisher am beruflichen Impact erlebt hat, das hat wahrscheinlich unsere Vorfahren, haben die in 100 Jahren nicht erlebt. Weil du natürlich hier nimmst nur die Informationsflut, die uns überschwemmt.
Ja.
Deswegen, du hast es angesprochen, da gibt es Frühwarn. oder Signale, dass du sagst, du hast Probleme Richtung Burnout. Was ist aus deiner Sicht, was sind so drei Frühwarn oder drei so Warnsignale von allen, die meinen, die sind gut unterwegs, ich habe keinen Stress, aber irgendwie, oder anders, ich kann es von mir sagen, ich habe eine Untersuchung gehabt und ich habe scheinbar mega Stress gehabt, aber ich habe es gar nicht registriert. Also scheinbar war ich so richtig, richtig unter Strom. Und ich kann mir vorstellen, dass der Burnout, der kommt ja auch ums Eck, oder? Der sagt ja nicht, in 3 Monaten bist du out of order.
Ja.
Vielleicht bist du müde. Meine Frage an dich ist, gibt es für Menschen, die viel leisten, viel machen, Hinweise dafür, dass sie aufpassen müssen? Was sind für dich so 3 Top-Hinweise?
Ja. Das ist wieder, das kann ich nur, also du hast echt ein paar wirklich coole Sachen heute gesagt, die sehr wichtig sind. Nochmal Take-Home-Message unterschreiben, 3 Ausrufezeichen. Es kommt meist nicht über Nacht, sondern es entwickelt sich. Sehr, sehr viele Krankheiten entwickeln sich. Und der Körper ist perfekt darin, zu kompensieren, zu adaptieren. Irgendwann ist es zu viel und dann knallt. Und dann haben wir natürlich eine lange Entwicklung schon hin zu diesem Punkt, dann kriegt man es auch nicht über Nacht weg. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Leute sagen dann so, jetzt habe ich einen Burnout, ich kann nicht mehr, dann ist schon wirklich Ende der Fahnenstange. Und dann haben die das Gefühl, okay, jetzt gehe ich zum Arzt, der gibt mir Pille XY und dann geht's wieder, dann bin ich am Montag wieder fit. Aber so geht's einfach nicht, weil wir natürlich auch eine Erschöpfung von den Neurotransmittern haben und dieses Gewohnheitsumstellen ist ganz, ganz wichtig. Und da auch wieder die Warnzeichen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Lustlosigkeit, unregenerativer Schlaf, Veränderungen im Umfeld, den Mitmenschen gegenüber und. Das ist ganz, ganz wichtig. Und unsere Stärke ist eben zu sagen, wenn der Patient zum Check kommt, beim normalen Check wird auf das gar nicht geguckt, sondern da werden die normalen Werte gemacht, was ja sehr gut ist, was gut ist, Schilddrüse, Leber, Niere und Entzündungswerte. Und wir sagen halt, wie ist dein Schlaf? Wir können den Schlaf messen. Wir sagen, wie ist deine Cortisolspiegel? Wir können Cortisolspiegel messen. Wir können auch die HRV messen, die Herzratenvariabilität, und können da dann schon sehen, das ist eine Messung, die dauert 5, 10, 8 Minuten, wie eine Biofeedback-Messung, wie steht der da? Wie ist einfach Sympathikusaktivierung, Parasympathikusaktivierung? Und das noch Wichtigere ist eben, dass wir dann sagen können, okay, was tut demjenigen dann individuell gut, um runterzukommen? Ja, braucht der eben Yoga oder autogenes Training, progressive Muskelentspannung, weil auch das können wir messen. Wir haben viele Manager, die dann von einer Frau ins Yoga geschickt werden und total genervt sind, weil die dann mit dem Schweißband dann bei Call on Me irgendwelche Verrenkungen machen müssen, haben wir aber keine Lust drauf. Und dann sagen wir, schau her, Yoga stresst dich noch mehr, sondern mach lieber autogenes Training oder mach quasi einen Waldspaziergang oder mach Muskelentspannung oder Meditation und können dann genau sagen, schau her, diese 4 Varianten, die sind ganz gut, die ist schlecht und die ist nochmal 50% besser. Also wir können auch diesen Erholungs- oder Parasympathikus-Aktivierungseffekt messen und dann natürlich noch verbessern. Mhm.
Welche Rolle oder wie viele von, du bist ja länger unterwegs in den verschiedenen Häusern, wie viel war Burnout? Oder um die Thematik.
Also ist in der heutigen Gesellschaft ein Riesenthema. Du musst natürlich aufpassen, du hast in einer Klinik, die sich spezialisiert hat auf Meniskusrisse im Knie, siehst du nur Meniskusrisse im Knie. Einfach, da hast du eine Häufung, jetzt hast du in einer Fastenklinik natürlich eher übergewichtige Leute oder nur fastende Leute und in der Burnout-Klinik oder in einer psychosomatischen Klinik natürlich sehr viele Leute mit Burnout oder psychosomatische Sachen, aber es ist eine Sache, die mittlerweile schon, also das Feld Schlafstörungen, Burnout, depressive Verstimmungen, so diese ganzen psychischen, psychosomatischen Sachen massiv überhand genommen hat. Das ist eine der Top 10 Diagnosen mittlerweile und das ist sehr, sehr stark gekommen über die letzten Jahre, weil es einfach zu viel ist, wie du gesagt hast, Workload. Anspruch, die digitalen Medien und. Also das ist einfach too much und deswegen nimmt es so zu, da hat es so stark zugenommen in den letzten Jahren.
Also von 100 Patienten waren wie viel Richtung ausgelaugt und Richtung Burnout?
Es ist oft ein Mischbild, also die Vorstufen sind sehr, sehr häufig. Das ist sicher 20% Schlaf, Müdigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit bis 30%. Und das Tolle ist ja, dass die Patienten, die bei uns sind, wir rausfiltern, erkennen und dann gegensteuern können. Also wir haben natürlich mehr Patienten, denen wir gut helfen können, die jetzt wieder stabil sind. Das ist natürlich unser Kollektiv ein bisschen dann die Zahlen verzerrt. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr viel in der hausärztlich-allgemeinen internistischen Praxis schon sehr, sehr viel. Und vor allem, wie hilft man den Leuten? Man sagt, ja, entspann dich mal, geh auf Reha. Ja. Mhm. Dann sind die wieder 4 Wochen in der Insel, machen Reha, kriegen gar nicht die Ursachen vermittelt, machen Sport, machen Falschsport, trainieren zu hoch, hauen sich wieder die Laktatwerte hoch, gehen joggen mit 50, weil sie früher mal gejoggt sind und kriegen gar nicht aufgezeigt. Schau mal her, schau, dass du dein Serotonin nach oben bekommst. Schau, dass du dein Darmmikrobiom, die Darmhirnachse regenerierst. Schau, dass du dich befasst mit Parasympathikus. Schau, dass du dich befasst mit Atmung. Schau, dass du dich befasst mit Entspannung, wie auch immer. Und so. Und da ist natürlich ein Riesenthema dann auch in der Therapie, weil die sind dann 4 Wochen weg. Dann geht es denen augenscheinlich besser und dann sind sie wieder im Hamsterrad drin.
Ja.
Wir bei uns, der Gag ist so, dass wir den Patienten dann einen also wörtlichen Vertrag vorlegen, dass wir sagen, also wir machen dich fit und an dem einen Punkt, dass du uns versprichst, dass du dann nachher nicht noch mehr arbeitest, sondern dass du das nutzt, diese Ressourcen. Also du musst auch lernen, Nein sagen, abgrenzen und solche Sachen sind auch mal sehr wichtig.
Ja. Wie regenerierst du? Weil das hört sich ja nicht so an, als ob du Däumchen drehst.
Nee, wir haben natürlich auch recht viel. Zum einen ist es so, dass es mir halt einfach unglaublich viel Spaß macht. Also es ist nicht für mich irgendwie das Gefühl, ich muss arbeiten, sondern ich gehe in die Praxis, habe zum einen ein super, super fantastisches Team. Also das ist mega, es macht Spaß, wir machen auch viel Blödsinn.
Ja. Okay.
Und dann ist es zum anderen so, dass es eher so ist, dass wir das Gefühl haben, wir reden mit sehr netten Leuten, die interessiert sind über Gesundheit. Also das ist wie heute, macht mir auch sehr viel Spaß mit dir, auch Kompliment, wie gut ihr euch auskennt in dem Thema. Und deswegen hat man immer das Gefühl, man redet mit Freunden über Gesundheit. Und dann natürlich ist es so, dass auch wir immer schauen dann, dass wir unsere Werte quasi in der Norm haben, dass wir Waldbaden machen, Teamausflüge, auch natürlich psychologisch betreut werden, da Gespräche machen, wo uns mal einer fragt, wie geht's dir? Ja. Wir sagen immer, wer motiviert den Motivator? Ja, auch immer ein Thema.
Ja,
also
ja,
den ganzen Tag erklärst du 40 Leuten, wie sie es machen sollen, motivierst die und so. Und natürlich auch wir schauen dann, dass wir HRV messen, guten Schlaf haben und. Das ist schon auch sehr wichtig, aber es ist eher so, dass es mir sehr viel Spaß macht und also ich brenne für das Thema deswegen habe ich immer das Gefühl, ich arbeite nicht, sondern ich mache eigentlich den ganzen Tag, was mir Spaß macht.
Okay, spannend. Was hat für dich, wenn du Schlaf, Bewegung und irgendwelche Habits, so wie Saunieren, Urlaub, was hast du für Prio?
Also Schlaf, mega wichtiges Thema, richtiger Schlaf, mega wichtiges Thema, Sport auch, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also es gibt so einen Bereich eben, der hängt auch mit VO2 Max zusammen, mit einem Grundlagenausdauer, mit dem Laktat, also wir sagen richtiger Bereich, dann richtige Entspannung natürlich, Muskelentspannung, gerne auch getriggert. Also wir haben viele Leute, die Infrarot nutzen zu Hause oder die sagen, ich mache mir ein Lavendelöl, also diese Entspannungs Sachen über die quasi über das Riechen, natürlich dann auch mentale Sachen, autogenes Training, meditieren und so. Also das kann man wirklich, wenn man sich ein bisschen interessiert, für sich zu Hause optimieren, auch ist ein Optimieren, dass man sagt, okay, ich probiere es ein bisschen aus. Und was also cool ist, dass ihr halt verschiedene Sachen kombiniert bei euch. Also das finde ich schon echt super, aber man muss es probieren. Also der eine sagt halt, mir tut das gut oder das und das ist halt auch wieder ein bisschen ein Ausprobieren und ein Besserwerden im Entspannen. Man kann es lernen oder im Runterkommen.
Ja, super spannend. Hast du in Bezug auf all dem, was Post-Covid angeht, im Zusammenhang mit Burnout, Depression, ausgelaugt sind, gibt es da aus deiner Sicht Zusammenhänge oder seitdem verstärkt die Dynamik?
Wir sprechen ja medizinisch quasi von Post-Infekt-Syndromen oder auch Fatigue, dieses CFS, Chronic-Fatigue-Syndrom, ist ja der Oberbegriff, also beschreibend quasi. Und wir hatten das früher auch schon sehr oft, dass Leute nach einer schweren Lungenentzündung oder nach einem Infekt, nach einem Magen-Darm-Infekt einfach nicht mehr fit geworden sind. Man kennt es auch vielleicht von dem EBV, also Epstein-Barr-Virus, pfeifersches Drüsenfieber, was man meistens in der Jugend hat, ist der Erstkontakt mit diesem Virus, dann ist man eine Woche krank und dann gibt es sozusagen irgendwann später mal eine Reaktivierung, dann flackert es wieder auf, auch meistens natürlich, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Wir haben auch zum Beispiel Herpes, wenn man sich einmal damit ansteckt, das immer im Körper, also es ist ein ständiger Kampf, Immunsystem gegen Herpes, der unterdrückt es die ganze Zeit und wenn wir dann eine Stresssituation haben, Prüfungen oder irgendwas oder einen Hitzeschlag, lange in der Sonne waren, kommt es wieder raus. Und ähnlich ist es auch mit Epstein-Barr oder mit Zytomegalie, CMV, also V ist für Virus, also CMV-Virus, wobei Virus jetzt dann schon durchs Wort doppelt beschrieben ist, also beim EBV-Virus oder Epstein-Barr-Virus eben genauso. Und bei Corona natürlich auch Virus, Coronavirus hat eine Erkrankung, Virusinfekt gemacht im Körper, was das Immunsystem dann oft verändert. Es gibt sehr viele Leute, die Post-Corona-Beschwerden haben. Es gibt auch Leute, die Post-Impfungsbeschwerden haben, gibt es auch. Dass das natürlich zu differenzieren, ist es ein Burnout, sind es Beschwerden nach dem EBV, was ist die Ursache? Wir haben auch viele Patienten, die abgeschlagen sind, müde, nicht leistungsfähig, wo es eben nicht ein Burnout ist, sondern wo wir messen, die sehr gute Werte haben, wo dann eben rauskommt, das ist eine Virusreaktivierung, EBV zum Beispiel, Epstein-Barr. Und da kann man eben auch wieder hervorragend immunmodulatorisch arbeiten, also das Immunsystem behandeln, dass es demjenigen wieder besser geht. Aber den Leuten wird oft Unrecht getan. Dann wird gesagt, ja, du stell dich nicht so an oder du bist nicht leistungsfähig, nicht belastbar. Das ist ein psychisches Problem. Geh zu deinem Psychologen. Nein, ist es nicht. Das ist wirklich ein immunologisch messbares Problem, was oft nicht erkannt wird.
Verstanden. Du hast jetzt gerade das Post-Covid extrem differenziert betrachtet.
Ja.
Und das ist der
ja.
Ein, wo du sagst, so muss man es betrachten. Es gibt EBV, es gibt, wie hast du es gesagt, was ist die Differenzierung?
Also
weil manche,
ich glaube,
das ist ja auch so ein gewisses Vorteil, ja,
gibt's
auch Läger, richtig?
Bitte?
Es gibt auch Läger, die unterschiedlich
sind. Ja, genau, verschiedene. Es ist so, es ist immer der Knackpunkt, dass man sagt, also was ist wirklich jetzt ursächlich? Ja? Ist es ein Burnout, ist es eine Erschöpfung, ist es eine Schilddrüsenunterfunktion, ist es eine ATP, Mitochondrien? Fehlfunktion, viele Post-Infekt-Syndrome, also Post-Corona oder Post-EBV. Es macht ja Veränderungen im Immunsystem oder im Körper. Mikrozirkulation zum Beispiel wissen wir, es macht Schäden an den Mitochondrien. Die ATP-Produktion funktioniert nicht so gut. Und die Kunst ist halt eben zu sagen, jetzt zum einen, also war es jetzt EBV, war es Corona oder was ist die Ursache? Was ist der Schaden? Also ist es einfach ATP-Synthese nicht funktioniert oder das? Und dann wieder, wie behebe ich es? Und das Tolle ist, dass wir eben sehr, sehr viel Erfahrung haben in der Behandlung des Immunsystems. Also wir sind ja Spezialisten für das Immunsystem unter anderem. Und wir nehmen die Behandlung des Immunsystems immer mit rein, genauso wie die Behandlung des Organs, des Körpers, der Seele, also des ganzen Menschen, ganzheitlich. Ne? Sport, Bewegung, Ernährung, Psyche, Immunsystem, nehmen wir alles mit rein. Und dann in dieser Kombination hat man eben, Kombination auch aus Schulmedizin, Naturheilverfahren, schnelleres Ergebnis, besseres Ergebnis, weniger Nebenwirkungen und besseren Therapieerfolg und langanhaltender Therapie.
Ja, spannend. Ich sehe, der Mensch ist ein sehr komplexes Wesen. Es gibt so viele Wege nach Rom, wie es Menschen gibt. Auf alle Fälle verstehe oder höre ich raus, dass seitdem oder in den letzten 5 bis 10 Jahren das Thema Burnout oder dass einfach der Mensch an sich sehr viel mehr Herausforderungen hat, dementsprechend wahrscheinlich kränker ist denn je, psychisch. Also wir haben neulich habe ich einen Professor von einer Psychotherapie dran gehabt, sind am Warteschlangen. Gefühlt ist der Mensch immer kränker, obwohl wir immer mehr Möglichkeiten haben, Supplements, Informationen, so Podcasts, alles. Das bedeutet, wir stehen vor einer großen Herausforderung, vor einer schönen Aufgabe, wo ja wir auch mitwirken wollen. Und ich habe mich dazu entschlossen, dass über Longevity, das will ich jetzt gar nicht aufmachen, das braucht man einen eigenen Podcast aus meiner Sicht, ist ein riesengroßes Thema Anti-Aging und scheinbar ist jetzt alles Longevity, ist alleine schon unterschiedlich ausgesprochen, du sagst Longevity, die anderen sagen Longevity, wir sind uns nicht mehr in der Aussprache einig und scheinbar ist jetzt die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Bin ich gespannt, ob du, wenn du willst, können wir da gerne mal nur drüber sprechen.
Ja, ich würde, also immer, wir orientieren uns natürlich an den Zuhörern. Also wenn Sie über Longevity was hören wollen, schreiben Sie es in die Links, schreiben Sie es in die Kommentare und dann freue ich mich, wenn wir nochmal drüber quatschen. Klar, gerne. Ja. Oder auch Prävention, also oder auch andere Themen, wenn Sie andere Themen haben, einfach gerne unten reinschreiben Und dann machen wir das.
Ja, ja, klar. Sehr gut. Ich merke, Andreas hat selber einen Podcast. Du kannst da gerne nur mal raushauen. Wie heißt dein Podcast?
Also wir sind docdoc.schwarzl auf Instagram oder gesund werden, gesund bleiben. Und wir machen natürlich auch gerne Gegeneinladung dann zu unserem Podcast.
Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich habe nur zum Abschluss ein paar schnelle Fragen, Andreas. Ja. Also kein langer Satz notwendig. Einfach, was dir als erstes in den Sinn kommt.
Ja.
Welcher Blutwert sollte wirklich jeder kennen und den kennt kaum jemand?
Also starten Omega-3 oder Q10 oder auch NAD oder Lithium im Vollblut, auch ganz spannend zurzeit. Auch ein Thema für einen eigenen Podcast.
Sehr spannend. Größtes Missverständnis über gesunde Ernährung?
Würde ich sagen, den ganzen Tag Salat essen, abends Salat essen, abends viel Rohkost. Denk mal an die Fuselalkohole. Also da brauchen wir uns den Alkohol im Darm selber. Ist nicht gut.
Das eine Supplement, das du für wirklich sinnvoll hältst?
Das Individuelle, also das, was bei dir am niedrigsten ist, das aufzufüllen, das bringt am meisten. Und die Kunst ist rauszufinden, was es ist. Dafür sind wir da.
Meld sich beim Andreas. Sauna oder Eisbad, wenn du nur eines wählen dürftest?
Also ich habe ja gerade eure Sauna angeschaut. Die ist mega. Ich bin für die Sauna aus dem einfachen Grund, weil man das Eisbaden, wie wir vorher schon gesagt haben, mit dem Schlauch selber machen können. Und vielleicht habt ihr bei der nächsten Generation dann auch eine kleine Eisbadekammer nebendran oder obendrauf. Das wäre eine coole Geschichte.
Sehr, sehr cool. Was machen die Patienten, die am schnellsten Fortschritte machen, anders als alle anderen?
Die interessieren sich, die haben Lust, die gehen in Austausch, setzen Sachen um und probieren aus.
Sehr schön, die Macher. Was überrascht dich immer noch an der menschlichen Biologie?
Ich habe vor einer Woche gerade mit einem Kollegen wieder drüber gesprochen, also dass jede eigene einzelne Zelle im Körper 50 bis 100.000 Stoffwechselprodukte macht, aber nicht pro Jahr oder pro Monat oder pro Tag, sondern pro Sekunde. Das ist einfach unfassbar.
Wow. Ein Satz für jemanden, der morgen ernsthaft mit seiner Gesundheit anfangen möchte.
Fällt mir ein guter Spruch ein, habe ich auch auf einem Armband stehen, ganz einfach, Day One oder One Day.
Sehr schön. Andreas, Day One oder One Day, hat mich sehr gefreut, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen Dank für die Insights und bis bald.
Ja, bis bald.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.